Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, ich check gar nichts mehr. Es gab doch auch so einen Schuh von Gucci oder so, der aber auch nur so ein NFT war. Okay. Und es ist so.
Das heißt, es ist ein Bild von einem Schuh.
Du kannst das mit so einer App auf deine Füße machen, dass du dann ein Foto machst.
Das ist nicht wahr.
Doch, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es ein NFT war, aber es gibt auf jeden Fall diese App, dass du dir einen Schuh kaufen kannst. Den du halt aber nur
virtuell hast. Der existiert, ja. Aber dann nur in deiner App, wenn du die gekauft hast und alle anderen, das ist so.
Ist das bescheuert?
Fälschungssicher.
I don't know, das weiß ich nicht. Soweit habe ich da mich nicht reingesteigert, aber ich fand es dann schon zu bescheuert, um mich weiter damit zu beschäftigen.
Ich finde es gut.
Du kannst auch ins Mikrofon furzen und dann sagen, das ist ein NFT und du verkaufst es. Und ich, also verstehe ich den tieferen Sinn dahinter nicht oder hat es einfach keinen?
Ihr Kunstsammeln an sich ist ja so ein bisschen, ne, so ein reiche Leute-Ding einfach. Oder so ein Exklusivitätsding, so ein, ey, guck mal, also, das habe jetzt nur ich zu Hause das Bild und kein anderer.
Ich kann. Naja, genau.
Oder?
Also das ist einfach nur so quasi, du hast ein digitales Werk, das halt irgendwie so einen Stempel hat, dass es einzigartig ist, das zu deinem.
Ja, das ist doch, also Leute verkaufen so. Doch Pixel. Es ist doch bescheuert. Das kann mir doch keiner erzählen, dass Leute das ernst meinen.
Das ist eine Geldanlage. So, ich check auch Wertpapiere generell und sowas nicht. Ich verstehe nicht, warum man, was da der Sinn hinter ist und warum man jetzt so Bock hat, Anteile von der Firma oder von der Firma. Das ist doch irgendwie abstrakt und was, also, oder?
Nee, das ist.
Ich meine, halt, das sage ich dem Falschen mit den BioNTech-Aktien.
Nee,
aber
nein.
Das ist
schon
irgendwie auch eine komische Konstellation.
Nein, aber es funktioniert ja im Kapitalismus aus dem Grund, du gibst halt Kredit.
Vertrauenskredit.
Nein.
Das
nee,
ist was
überhaupt.
Wird.
Nein, du steckst ja Geld rein. Also wenn du eine Aktie kaufst, dann gibst du ja so quasi diesem Unternehmen Kredit.
Ach so, ja.
Na, du erhöhst ja die Kapitalmenge, mit der die dann arbeiten können. Und das ist ja der eigentliche Motor im Kapitalismus.
Das
Geld,
heißt, okay,
das du gar
kann
nicht irgendwie hast.
Anders mein Geld vermehren.
Genau, ja.
Ja, der kann gut reden, der weiß bestimmt, was damit zu tun ist.
Genau.
So.
Also wenn du, es gibt ganz viele Leute, die beschäftigen sich damit, zum Beispiel kleine mittelständische Firmen auf die nächsthöhere Ebene zu bringen. Ja, du hast eine gute Idee, du baust irgendwie so ein kleines Gerät, das kann einen Motor gut auslesen. Oder was, du schwäbischer Tüftler, ja, die typische Geschichte des schwäbischen Tüftler, der dann irgendwie so ein, ja, der, so, und der, stellt eine Kleinauflage von 10 Stück her. Mehr Geld hat er aber auch nicht. Und mehr Geld kommt auch nicht rein. Er wird nie irgendwie diese Grenze, diese Magic-Grenze zum Millionenunternehmen, zu Bosch, ja, herstellen. Entweder kauft Bosch seine Idee auf und macht dann daraus wirklich ein großes Geschäft.
Oder geht zu einem Investment-Tank.
Oder er geht zu einem Investment-Dealer und der organisiert Risikokapital für dich. Also so reiche Leute, also wirklich dann reiche Leute, der klappert reiche Leute ab, die einfach Bock haben, in verrückte Ideen zu investieren. Die mit großem Risiko auch, also das Risiko ist ja, dass die Idee nichts wird und sich auf dem Weltmarkt gar nicht durchsetzt. Oder du hast halt Jackpot und dieses Ding ist halt wirklich
und du warst
das nächste
von
große iPhone.
Anfang an bei Netflix.
Jawohl,
dabei. Oder
du bist dabei, bei iPhone. Du hast Steve Jobs damals in seinem zerrissenen Rollkragenpulli noch besucht und hast ihm dann den ersten Kaschmir-Rollkragenpulli besorgt.
Ja, ist doch geil.
Ja. Das ist
auch eh in der amerikanischen Rap-Szene ist das Normalste der Welt, ne? Dass irgendwie Rapper, die so eine gewisse Grenze überschritten haben, einfach so zu in sich Investment-Pools anschließen. Dann kommen da Leute vorsprechen und die sagen, ja, hier hau ich 200.000 rein, ja, hier hau ich.
Ja, klar, aber du kannst ja auch gar nicht mehr verlieren.
Ja.
Das ist ja das Verrückte. Ab einer gewissen Menge Geld kannst du gar nicht mehr verlieren. Dann kannst du es einfach nur noch so ausgeben, es wird immer mehr. Und die armen Leute wie wir müssen es erarbeiten mit diesen Radiosendungen.
Wunderschöne Einleitung. Willkommen Nessie, hallo.
Hallo.
Das war eine Einleitung. Das war doch mal eine Einleitung nach meinem Geschmack. Hey Nessie, wir sind darüber gekommen, auf dieses interessante Gesprächsthema über NFTs.
Ja.
Wie viele NFTs hast du?
Null.
Warum?
Ich
keine Pixel, keine Schuhe,
ich,
virtuelle Schuhe.
Ich check's nicht. Ich bin vielleicht nicht so kunstaffin, ich weiß es nicht, aber ich, für mich ist das nicht so meins.
Ja, aber Nessie, du ich musst. Ich glaube, da
investieren Leute, die sich weit weniger für Kunst interessieren.
Wirklich? Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also Mauli und ich, wir machen jetzt demnächst auch eine Kunstsendung. Die heißt Kunst und Politik. Wird bei RBB Kultur ausgestrahlt, oder?
Wird es dann auch ein NFT? Wird die Sendung, jede Sendung
wird ein NFT?
Dann
die dürfen,
ich,
wir
dann
nehmen die auf, die dürfen immer nur 10 Leute hören. Und wenn die fertig gehört haben, dann müssen die weiterverkaufen für noch teurer.
Okay, dann würde ich investieren.
Das wäre aber wirklich eine super Idee.
Das ja, das mal, jetzt gerade. Ist mir gerade aufgefallen, wie schlau
das ist. Schreiben wir das rein? Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es geht gar nicht darum, dass man Ahnung hat, sondern du hast doch bestimmt einen Finanzberater mit Savas, der kann dir doch das Hoddeln erklären, oder?
Der hat reingesteckt, als wir alle noch gelacht haben und gesagt haben, ja. Bitcoin, okay, siehst alles du? Klar. Viel Spaß beim Kaffee bezahlen mit Bitcoin und so.
Ja, ich habe nicht, also ich habe viel zu spät
investiert. Nicht anstecken lassen
damals. Aber du hast
ich Anteile. Ich hab mich irgendwann dann auch bereden lassen, dass... Mach doch mal.
Weißt du noch, zu welchem Kurs du eingestiegen bist bei Bitcoin?
Boah, ich will sagen 27.000 oder so.
Perfekt.
Ja.
Perfekt.
Ist sogar, vielleicht ein bisschen mehr. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Aber ich habe jetzt auch nicht, also ich bin ja jetzt auch jetzt nicht so mega rich und habe jetzt nur sowas investiert, was man noch verkraften kann, wenn Bitcoin vielleicht doch nicht die Zukunft zum Kaffee bezahlen ist.
Ja.
Ja.
Man darf wirklich nur so viel reinstecken, glaube ich, wie viel man nicht braucht.
Da, also sonst finde ich auch sowas irgendwie zu doof. Also ich weiß nicht.
Mir hat neulich einer gesagt, wenn du das, was du eingespielt hast, halt verdoppelt hast, dann nimm's raus, weil dann hast du das Gefühl,
Spielgeld.
Alles, was ich da jetzt drin habe, habe ich sowieso nie gehabt.
Komischer Gedanke, aber ja, voll.
Ja, verstehst du? Ja, also ja, 7.000, bei 14.000 nimmst du 7.000 raus und mit den 7.000 machst du dann weiter. Und das ist ja wirklich dann nur so quasi...
Dann ist man ja, aber man ist dann trotzdem traurig, wenn man verliert. Also das kann mir keiner... Aber ich meine,
Weil dann hast du es ja schon einmal gehabt. Dann bist du ja schon mal in den Genuss gekommen.
Das ist doch alles virtuell.
Ich glaube, das kriegt ist doch nicht egal, real. auf welcher Größenordnung, ich glaube, das tut immer weh, wenn du so, weiß nicht, wenn du Sport wettest oder so und du hast so 100 Euro gewonnen und du hast nur 20 Euro eingesetzt, dann denkst du dir, oh, mit den restlichen 80 hole ich jetzt nochmal was ganz gut und dann verlierst
Sport
du.
Sportwetten ist dein Ding dann eher.
Das ist, deswegen sage ich im kleineren Rahmen, weißt du, die Börse des kleinen Mannes, so Sportwetten und Automatenzocken. Nee, aber das ist so, diese Fear of Missing Out, glaube ich, immer da, egal, ob du das rausgeholt hast oder nicht. Also, egal.
Also, ich glaube, richtig interessant sind diese 0,003 irgendwas Währungen, die irgendwie nur so wahnsinnig wenig wert sind. Und wenn die Kommasprünge machen.
Hast du ein größeres Erfolgserlebnis gleich, ne? Also, ich habe auch in so ein, zwei kleine Sachen investiert und da bin ich jetzt so. Oh, krass. Ist auf jeden Fall schon das Doppelte und ein bisschen mehr.
Siehste?
Erfolgserlebnis.
So. Kannst du einfach rausholen, das, was reingesteckt hast, kannst du rausholen, mit dem Rest weitermachen. Und dann ist alles quasi aus der Luft. Aber das Verrückte ist, irgendwann mal muss das doch erarbeitet werden. Also ich habe ja immer den Eindruck, bei Spekulationsblasen, irgendwie muss doch irgendwann mal so ein Wert geschaffen werden. Also dann müssen ja Songs gemacht werden oder richtige Schuhe oder was weiß ich. Meinst du nicht?
Konzepte aus der alten Welt sind das.
Das kann sein.
Sachen, die man wirklich irgendwie... Ich habe das doch gekauft und der Gedanke daran, der ist doch... Das, so man investiert doch in eine Idee, hast du doch selber gesagt. Das ist doch das Vertrauen, was man in jemanden...
Ja, aber was investiert. Haben wir denn am Schluss? Was ist denn am Schluss wirklich so wert?
Ja, dann lass uns alle aufs Land ziehen und so mit einer Gitarre Musik machen am Lagerfeuer. Das ist doch alles irgendwie... Das ist doch das richtige Leben.
So nicht.
Mehr als 50% der Menschen... Der Mensch halt heute lebt mittlerweile in Städten. Irgendwie vor einem Jahr war es so der Turning Point.
Ja, aber wenn man darauf keine Lust mehr hat, dann kann man doch aufs Land ziehen mit einer Gitarre.
Es geht ja nicht mehr. Wie soll denn diese
Wenn genug Welt Leute aus den Städten raus sind, dann ist die Stadt ja auch wieder Land.
Ja, aber wie soll denn dann das Land besiedelt sein, also zersiedelt sein? So viel Land gibt es doch gar nicht mehr. Also wir müssen ja als Menschheit wahrscheinlich in Städten leben.
Keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind von den, das war, ich glaube, ich wollte zum echten Leben zurück, zu was zum Anfassen steigern. Die viel wichtigere Frage, Nessie, wie bist du denn, also wie landest du denn als unschuldige Sängerin in der Rap-Woche? Wie bist du da reingerutscht? Fragst du dich das manchmal?
Ja, tatsächlich. Habe ich mich gestern gerade gefragt. Aber es macht ja auch Sinn irgendwie, weil ich mit Menschen Dinge gemacht habe, die in diese Rap-Woche wahrscheinlich fallen. und hallo, hier bin ich jetzt.
Wie bist du an diese Menschen, die so Rapmusik machen, die dich in diese Rap-Welt reingezogen haben, wie bist du denn an die rangekommen?
Durch andere Menschen. Also es ist immer irgendjemand, der jemanden kennt, der braucht irgendwas, was du halt kannst und dann kommt das halt so. Also so war es mit dem ersten großen Feature und so kam es dann irgendwie auch danach.
Sag mal, ich habe mich durch dein Werk gehört und da gab es einen Song, der nicht so richtig reinpassen will. Shake, Shake heißt der.
Ach so, ja.
Der ist von dir.
Der aber. Ist von mir, ja.
Also das ist
ja.
jetzt nicht irgendwie ja. so, hey, da ist jetzt eine andere Nessie.
Nein. Ey, es gibt tatsächlich eine andere Nessie, die ist so eine Theaterkünstlerin, glaube ich, Nessie Tausendschön oder so. Das war am Anfang, wenn man mich gesucht hat bei Spotify, immer ein bisschen crazy. Aber nichtsdestotrotz.
Also der Algorithmus hat dich richtig, zugeordnet.
Der Song ist von mir tatsächlich und was viele Menschen, die mich jetzt eben aus dieser Rap-Welt vielleicht langsam so kennenlernen, nicht wissen, ist, dass ich nicht erst seit dem ersten Rap-Feature Musik mache, sondern...
Ah, wirklich? Ja,
okay.
Also ich mache tatsächlich schon sehr viel länger Musik und habe davor auf Englisch geschrieben. Ich habe sehr viel Englisch, ich habe eigentlich so englischen Indie-Pop gemacht, würde ich eher sagen. Mhm. Und den Song Shake Shake habe ich tatsächlich mal für einen Pitch geschrieben, für ein Waschmittel, das es nicht haben wollte, den Song dann am Ende. Und dann kam eine andere große Firma, die diesen Song für ihre Werbung benutzen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das doch. Unter meinem Namen. Und dann habe ich diesen Song veröffentlicht. Und was lustig ist, ist, dass dieser Song so Sync-mäßig, also das bedeutet, dass der Song für Serien oder Werbung oder sowas von all den Songs, die ich jemals geschrieben habe, am allerbesten funktioniert. Also ich habe neulich jetzt schon wieder eine Anfrage bestätigt für den Song für so eine Netflix-Serie. Und,
das ist mega lustig.
Ja, ist richtig crazy. Ich war in den USA bei meiner Schwester und da lief die neue Staffel Grey's Anatomy, die Eröffnungsfolge. Und auf einmal wird mein Song gespielt.
Nein, wirklich? Ja,
what? Das ist schon richtig verrückt. Aber das sind so Sachen, die weiß halt keiner, dass ich das mache. Also,
ja, jetzt schon. Das, ist ja, ja, das sind ja die Megastories.
Es gibt noch viele andere Sachen, die Menschen...
Mit Ray Garvey hast du auch einen Song gemacht?
Ray Garvey ist der netteste Mensch, den es gibt.
Das dachte ich mir, der ja. brummt. Ist der brummt ja auch gar?
Ja, der sagt mal, hey, what's up, God bless. Der ist einfach ein geiler Typ, der wirklich, also ich liebe auch seine Frau, also die sind einfach richtig herzensgute Menschen. Und Ray Garvey und ich haben eine lustige Vorgeschichte tatsächlich. Ich habe als junge Frau, habe ich vor vielen, vielen Jahren bei The Voice of Germany in den Garderoben der Coaches gearbeitet. Das heißt, das waren damals, oh mein Gott. Also es waren Nena, Xavier Naidoo, The Boss Hoss und Ray Garvey.
Die Achse des Bösen eigentlich.
Ja, total.
Und Attila Hildmann. Krass.
Oh Gott, nein. Naja, und ich war halt dafür verantwortlich, dass wenn die morgens in ihre Garderobe kommen, dass da alles steht, was auf deren Ridern steht. Und dass wenn die irgendwelche Sonderwünsche haben, es gab eine Person, die sehr viele Sonderwünsche hat, Wärchen, das war das könnt ihr ja vielleicht mal raten.
Also ich kenne eine Person, die wollte einfach nur, dass sehr, sehr viel Gras in ihrer Kabine ist. Oder? Also das oder? Da gab es nicht viele Sonderwünsche.
Tatsächlich
da
musste man sich darum nicht kümmern. Also ich jedenfalls nicht.
Da gab es immer sogenannte Runner.
Ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, das war unter meiner Leitung ja. gab es das offiziell nicht. Also ja. Mit solchen Requests wurde ich nicht belästigt.
Ich war wirklich noch in den guten alten Tagen der Plattenindustrie, war ich mal bei so einem Promotermin, da hat der Produktmanager den Beutel mit dem Gras mitgebracht.
Ja, aber da habe ich tatsächlich Ray Garvey kennengelernt. Und ja. Ray Garvey war immer sehr nett und dann ist man auch zwischendurch mal...
Die anderen waren so durchwachsen.
Also bei einer Person durfte man zum Beispiel nie auf dem Flur sein, wenn diese Person die Garderobe verlassen hat. Bei anderen...
Also niemand durfte auf dem
ja,
Flur sein.
Ja, oder wenn diese Person vorbeigegangen ist, durfte man die halt nicht angucken.
Krass.
Das ist crazy.
Wäre die zu Staub zerfallen, wenn sie angeguckt hätte?
Naja, auf jeden Fall...
Eine gelbe Brille, damit nicht jeder zu Staub zerfällt.
Das ist so geil.
Der Mensch, der den hohen Marihuana-Konsum hatte, der war schon da immer in seiner eigenen Welt und hat auch, muss ich sagen, niemanden belästigt.
Kein Stress gemacht.
Und,
das glaube ich auch.
Und die anderen, die waren also jetzt nicht irgendwie auffällig. Das waren
aber das
halt
ist ja lustig, dass du dann, also ihr habt euch dann wirklich damals schon auch kennengelernt als genau. solch. Und es war nicht so ein...
Konnte er sich wirklich an dich erinnern?
Ja, und das ist, was krass ist...
Das ist ja da entstanden. Oder? So verstehe
naja,
ich
das. Naja, so halb. Nee. Also die Geschichte ist lustig, weil die Welt ist ja manchmal, vor allem in unserer Branche, irgendwie relativ klein.
Und man trifft sich immer zweimal. Auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten.
Ja, der Fahrstuhl des Lebens. Genau, und Ray Garvey hat sich damals auch schon irgendwie so ein bisschen so, hey, wer bist denn du und bla. Cool. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich sag ja, der ist ein cooler Typ. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich mache auch Musik und so. Und seine Frau hat mir tatsächlich vor ein paar Monaten, als wir uns getroffen haben, hat sie mir erzählt, dass Ray zwischendrin, nach The Voice of Germany, immer geguckt hat, was ich gemacht habe, was ich released habe und so weiter und so fort. Cool. Und das war echt cool. Und,
guck mal, ein bisschen Gänsehaut habe
ich. Ja. Ey, wirklich?
Ja, ein richtig netter Typ.
Nein, weil sowas rührt mich. Ich finde es total nett, wenn jemand so ist.
Voll. Und viele Jahre später hat mein lieber Freund Abbas, ein Produzent, hat dann angefangen für Ray Garvey Sachen zu produzieren und hat mich dann angerufen und hat gesagt, hey, ich brauche hier irgendwie noch was, kannst du mal vorbeikommen, hast du hier noch eine Idee? Mhm. Und dann habe ich so Backings gesungen auf ein paar Songs von Ray. Und das fand er irgendwie ganz cool. Und ich hatte aber da gar nicht so mit ihm zu tun. Aber trotzdem, was ich richtig cool fand, im Booklet auf der CD und so, und da stand hinter jedem Song, auf welchen welche Backings gesungen wurden von mir. Und das fand ich so, ey, das ist so nett, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Wusste er,
dass du das
dann warst? Oder hat er das
irgendwie dann schon, aber wir haben nicht aktiv miteinander Kontakt
gehabt.
Aber
das ist doch wirklich...
Das zeigt auch einfach, was er für ein toller Typ ist. Und dann... kam.
Genau, es hätte ja auch anders sein können, dass es so creepy dann so.
Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr.
Wir kennen uns doch damals aus der Garderobe. Ja. Und jetzt machst du Musik. Das hätte ja auch,
Nein, überhaupt nicht. Also wirklich, das ist der reinste Herzensmensch.
Nee, aber es hört sich ja so an. Das ist so richtig supportive und aber auch nicht aufdringlich und aufrichtig, ja.
Genau, und dann kam irgendwann, ich weiß auch nicht, es war wieder Abbas, glaube ich, der mich gefragt hat, meinte so, ja, kann ich Ray deine Nummer geben, der will dich anrufen. Und ich so, Ray Garvey will mich anrufen, okay, crazy. Und dann hat er mich gefragt, er hat da so einen Song und er hätte mich da gerne auf diesem Song. Und ich so, hä, mich? Warum? Und er hat halt so gesagt, so, ja, ich habe mir eine Liste gemacht mit Leuten, die ich krass finde und du stehst ganz oben da drauf und ich würde gerne, dass du das machst. Und dann sind wir im Studio und dann, beziehungsweise dann, bin ich in Panik verfallen zu Hause, weil er mir den Song geschrieben hat mit diesem leeren Part. Und ich habe meinem Mann dann gesagt, oh mein Gott, wie soll ich das machen, Ray Garvey? Ich will jetzt, dass ich auf dem Song mit ihm bin. Und ich muss ihm das, aber das muss alles relativ schnell dann natürlich immer gehen. Und da habe ich mich hingesetzt, habe so einen Part geschrieben und eingesungen und war so, oh mein Gott, was ist, wenn er das scheiße findet? Und er fand es aber cool. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen zu Abbas ins Studio und nehmen das dann vernünftig da auf und so. Und dann noch alles so verhübscht mit Backings hier und da und Adlibs und bla. Und das war so toll und so nett. Und Ray Garvey ist einfach...
diese Geschichten, weißt du, Leute da draußen, so ist das Musikgeschäft. So muss ich das vorstellen. Einfach Leute, nette Leute, die sich gegenseitig unterstützen.
Nicht alle, aber es gibt noch welche, die wirklich nett sind. Und die auch aufrichtig supportive sind einfach. Also wo es nicht irgendwie eklig ist.
Aber ich sage ja, das sind Geschichten, die hört man zu selten hier, oder? Ja. Wir kriegen so viel mit immer von Intrigen und Dings. Und jetzt hat der schon wieder gegen den. Und die haben doch früher jetzt verklagt.
Ich finde, mit den Intrigen können wir gleich weitermachen. Aber das war doch eine wunderschöne Überleitung zu diesem Song. Ray Garvey featuring, aber da ist noch eine dritte Person dabei.
Da ist
dabei.
Noch so ein australischer Rapper drauf, ja, tatsächlich.
Wie heißt er?
Ellie.
Ray Garvey featuring Ellie und Nessie.
Never get enough of your love.
Eine Ewigkeit später.
Was ich an deiner Geschichte ziemlich geil finde, ist, du hast ja jetzt so quasi zwei Seiten dieses Musikgeschäfts kennengelernt oder lernst jetzt vielleicht mehr die zweite Seite kennen. Also, auf der einen Seite gibt es irgendwie so diese Leute, die diesen ganzen Support machen, wie du halt gesagt hast, die Garderobe einrichten. Und meistens werden die ja, die sind so unsichtbar. Das sind so
du wirst auch von oben herab behandelt, teilweise. Auf jeden Fall.
Darauf wollte ich hinaus. Ja. Wie ist es eigentlich, dieses Geschäft von zwei Seiten kennenzulernen?
Schön, weil ich kann es jetzt ja besser machen.
Und hast du auch manchmal Leute getroffen, die dich heute anders behandeln als damals?
Klar, na klar.
Wie findest du das?
Furchtbar, aber so sind Menschen halt, leider. Viele Menschen sind so. Und viele Menschen sind halt auch einfach so, wenn sie merken, dass bei dir irgendwie doch was geht oder du doch Sachen machst, die gar nicht so scheiße sind, dann ist auf einmal so, hey, na, wie geht's? Lange nicht mehr gesprochen. Aber ey, damit muss man dann selber entscheiden natürlich, wie man damit umgeht. Und ich gehe damit um, indem ich bin nett zu allen Menschen so, aber ich muss auch mit niemandem gut befreundet sein.
Habe ich diese Geschichte, habe ich wahrscheinlich schon öfter erzählt, aber von Too Short, der die 10 Regeln für langanhaltenden Erfolg rausgegeben hat. Und er hat gesagt, sei freundlich zu jedem. Die Frau an der Rezeption könnte nächstes Jahr deine Produktmanagerin sein.
Genau. Ah. Aber ich finde das auch generell, es ist so viel einfacher und kostet so viel weniger Energie, nett zu sein, als Menschen immer Scheiße zu finden. Warum soll ich mich über jemanden aufregen? Das ist meine Lebenszeit
nicht. Aber bist du da, also das klingt so, als wärst du davon überzeugt, aber kennst du das nicht, wenn du so dir denkst, oh, heute ist ein geiler Tag, ich lächle heute alle Leute an und dann fällt dir manchmal so auf, wie manche dann so ihr Gesicht verziehen, weil die so zurücklächeln wollen, aber die haben es voll verlernt und machen nur so und machen so die Lippen dick oder so, ich glaube, so guckt man nett. Also ich glaube, das ist für manche super anstrengend, nett zu sein.
Ach, ich glaube, wenn man irgendwie mit sich selber im Reinen ist und weiß, was man kann, was man tut und so, dann ist das nicht so schwer. Ich glaube aber, wenn man immer einen Groll hat in sich, dann ist es schwer, ja. Dann
findest du auch immer was. Ich habe auch manchmal den Eindruck, es gibt Leute, die kreisen so um sich selber und sind so die ganze Zeit mit sich beschäftigt und mit ihrer
Außenwahrnehmung vor allem, mit dem, was denken Leute jetzt, wenn ich das mache oder wenn ich das mache.
Das weiß ich gar nicht, sondern ich glaube, dass es auch wirklich so Leute gibt, die wirklich von sich denken, hey, mein Denken, meine Gedanken sind so wichtig. Ich kann es nicht ertragen.
Ich habe es noch nie verstanden.
Wenn Leute mich stören. Also ich hatte so einen Intendanten bei Radio Fritz irgendwie so. Der hatte immer den Eindruck, der hat immer in seinen Papieren geguckt. Und wenn er dir zugehört hat, hattest du exakt 10 Sekunden, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Wenn du es nicht geschafft hast in diesen 10 Sekunden, dann warst du verloren.
High-Performance-Character.
Ja. Dann hat er auch immer so Sachen gemacht. Da habe ich immer gedacht, der lacht. Aber das war so ein antrainiertes Lachen fürs Mikrofon. Da hat er so irgendwie so gemacht. Aber das war gar nicht, dann hab ich ihn angeguckt, weil ich dachte, okay, der hat meinen Witz verstanden, aber den hat er gar nicht, also das hat er einfach nur so automatisch gemacht, damit da so eine Reaktion von ihm kommt. Das war ganz, ganz seltsam. Und bei dem hatte ich mir den Eindruck, den darf man in seinen Kreisen, also wirklich so, der hatte diese philosophische Art, so störe nicht meine Kreise. Und davon gibt's ja bei diesen Künstlertypen ja auch jede Menge.
Ja, ich bin da... Also meine Managerin, Shoutout an Steffi Rohn, die beste Managerin, die man sich wünschen kann, die sagt auch immer zu mir, ich bin wahrscheinlich die pflegeleichteste Künstlerin, die sie hat.
Weil man sie ja vorgelebt hat. So, wenn so eine Sachen wie mit Ray, die geben einem ja Glauben an das Gute.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel, sind auch Entwicklungen, die jetzt erst stattgefunden haben und vor 10 Jahren passiert sind, so ungefähr, ne? Also ich war zwischendrin halt auch einfach kein Arschloch.
Nein, ja, aber du kommst ja auch von der anderen Seite. Also du hast ja genau diese andere Seite des Showgeschäfts, wo Leute normalerweise schlecht oder oft schlecht behandelt werden.
Ich mache ja nicht erst seit 2 Jahren Musik, sondern ich habe wirklich damals angefangen, ich habe in der Punkband gespielt, ne? Und das war damals so, dass wir vor 3 Leuten gespielt haben, vor 5 Leuten. Also ich wurde auch immer belächelt, bevor ich auf die Bühne kam, weil die Leute so dachten so, hä, komisches Mädchen mit irgendwie pinken Haaren und hat einen Bass in der Hand. Und dann, als ich dann aber angefangen habe zu singen, haben alle mal die Schnauze gehalten. Und ich wusste dann eben so, ey, ich muss mich darauf verlassen, was ich kann. Und das kann mir eben keiner nehmen. Und alles, was Menschen machen, wie die sich benehmen dir gegenüber, ist meistens nur eine Unsicherheit von denen selbst. Und ich finde, es ist einfach schön, wenn man Menschen freundlich und offen begegnet, weil, wie du auch gesagt hast, dass man eben nicht weiß, ob die Bäckereifachverkäuferin vielleicht nächstes Jahr deine Produktmanagerin ist oder was weiß ich nicht.
Also, ja, aber auch nicht mal aus Berechnung, sondern einfach nur, weil Mensch Respekt
ganz
verdient,
genau, ganz einfach. Ganz genau. Und so, ich finde auch, man ist als Künstler, Künstlerin, man ist kein besserer Mensch. Du gehst genauso aufs Klo wie jeder andere Mensch. Und ich finde das einfach, dass sich kein Mensch rausnehmen kann, sich zu denken, dass er was Besseres ist. Und so habe ich mein Leben immer schon gelebt. Und ich fand es auch zum Beispiel früher immer schon wichtig, den Stagehands, die Bühne aufgebaut haben oder die Sachen auf die Bühne, das fand ich wichtig, mich bei allen zu bedanken und zu sagen, ey, danke für eure Zeit, danke, dass ihr das macht. Mhm. Also ja, hat auch was mit Erziehung zu tun vielleicht, ich weiß nicht. Aber
das heißt aber, du hast schon immer Mucke gemacht?
Ja, also so seitdem ich so 15 bin, habe ich das aktiv verfolgt.
Und immer dann auch nebenher gejobbt, so?
Immer nebenher gejobbt, ja. Alles, was halt so ging, von in irgendeinem Vereinsheim Bier ausschenken zu Tankstelle, Sonnenstudio habe ich mal gearbeitet. Was habe ich noch gemacht? Ich habe Flyer auf dem Kiez in Hamburg ausgefahren. Also ich habe wirklich alles gemacht, was ich kriegen konnte, um nebenbei weiter Musik machen zu können.
Und wenn du sagst, du hast für eine Werbung gepitcht. Das heißt, du machst dann auch so Verlagskram, also schreibst auch viel mit anderen? Oder
ich schreibe auch viel für andere, ja. Okay. Also mittlerweile. Ich war, muss ich dazu sagen, bis vor knapp 3 Jahren sehr schlecht beraten. Mhm. Und habe dann meine Managerin kennengelernt und die hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe dann gesagt, hey, ich habe hier halt noch Songs, die halt einfach rumliegen. Und die hat die einfach genommen und verpitcht, angefangen zu verpitchen. Und dann hat die angefangen, mich in Sessions zu stecken. Und ja, dann ging das so los.
Wie hat es sich auf deine künstlerische Entwicklung ausgewirkt?
Ja gut, weil ich auf einmal viel mehr Output hatte, weil ich sage ja auch so, ich beschränke mich nicht auf ein Genre, was ich mache. Ich kann mehr Sachen, also es gibt Sachen, die mir ultra leicht fallen, wie zum Beispiel so EDM-Zeug oder Techno oder so Hooks schreiben dafür. Das ist halt so, ich finde, das macht halt richtig Spaß, weil du halt das Ganze nicht so zerdenken musst. Ey, und dann bietet sich das irgendwann an und dann machst du das und auf einmal hast du Songs, die krass performen und keiner weiß, dass du das bist. Aber das ist auch schön.
Wie bist du zur Musik gekommen überhaupt?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Musik jetzt nicht so eine Priorität war. Mein Stiefvater ist Lastwagenfahrer gewesen und meine Mutter ist beim Arbeitsamt. Und die haben natürlich auch Musik gehört. So, ich weiß, mein Stiefvater hat sehr viel so Bee Gees gehört und so. Und meine Mutter hat dann mal sowas.
Ein LKW.
Ja, wahrscheinlich.
Voll geil.
Und hat dann, meine Mama hat dann sowas wie, mal gab es so eine Nene Cherry CD oder sowas. Und ich habe irgendwann, schon ganz früh wollte ich Gitarre spielen. Dann habe ich so ein Jahr oder so Gitarre gespielt. Dann fand ich das langweilig. Dann wollte ich irgendwann so mit 11, 12 Klavier spielen. Dann habe ich das angefangen. Und als ich angefangen habe, Klavier zu spielen, hat meine Mama mir immer so Pop-Song-Bücher geschenkt. Und dann habe ich halt angefangen, so Christina Aguilera zu spielen und nachzusingen und so. Okay. Und irgendwann war mal eine Freundin von meiner Schwester bei uns zu Besuch, die Gesangsunterricht hatte damals. Und die hat gesagt, ich kann voll gut singen. Und ich so, okay, vielleicht sollte ich das mal irgendwie mehr forcieren. Und dann hatte ich aber auch keine Lust mehr auf Klavier spielen. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Kurs mitgemacht, wo man so 4 Wochen oder 2 Monate mit anderen Leuten Songs einstudiert hat und als Ergebnis dann so auf ein Konzert gegeben hat, wo man Coversongs nachgesungen hat für seine Familie und Freunde. So. Und das war so meine ersten Berührungspunkte. Und dann habe ich meinen Vater irgendwann kennengelernt. Und mein Vater ist ein afghanischer Musiker. Und ich denke mal, dass so diese ganzen Tendenzen zur Musik daherkommen. Ich habe aber nie wirklich viel mit dem zu tun gehabt danach. Aber ich hatte dann irgendwann so einen super krassen Drang, Musik zu machen. Nachdem ich dieses erste tolle Konzert gespielt habe mit Coversongs, habe ich dann, damals gab es so eine Internetseite, die hieß Bandnet in Hamburg. Und da habe ich dann meine erste Band gefunden tatsächlich. Wir haben dann gesagt, okay, wir werden Rockstars und haben diese Band gegründet und haben auch sehr viel gespielt. Also so von, ich glaube, von 15 bis 18, 19 haben wir echt sehr, sehr viel gespielt.
Und wie hieß ihr?
Wir hießen Personenaufzug. Es gibt auch noch so 1, 2, 3 Songs auf YouTube, glaube ich, die man findet. Okay. Wir haben uns so genannt, weil wir haben Fotos im alten Elbtunnel, ich komme ja eigentlich aus Hamburg, haben wir gemacht und dann standen wir unter so einem Schild und da stand halt Personenaufzug und das Bild war so cool und wir haben gesagt, okay, wir haben keinen Bandnamen, wir nennen uns einfach so, ja. Und wir hatten dann auch...
Das ist richtig ein Punkname aus den 80ern.
Voll, und wir haben dann tatsächlich auch, ich weiß noch, das war, also unsere ersten Songs, Richie, mein Gitarrist, der heute unter dem Namen Georg auf Lieder auch Musik macht, der hatte eine Wohnung in der Feldstraße 32, das war gegenüber vom Bunker auf St. Pauli. Mhm. Und da haben wir so unsere ersten Songs halt geschrieben und da unter seiner Wohnung war ein Dönerladen und ein Internetcafé und in dem Internetcafé haben wir irgendwann alle Adressen von Bands, die wir cool fanden, von dem Booking und vom Management rausgesucht und haben 3 Songs bei einem Kumpel im Wohnzimmer aufgenommen und haben dann so eine E-Mail geschrieben, so, hallo, wir sind eine Band, wir möchten gerne im Vorprogramm spielen. Wir wussten ja nicht, wie das geht und wir haben uns einfach gedacht, okay, scheiß drauf, wir haben bestimmt, keine Ahnung, wir haben so viele E-Mails verschickt und ein Typ hat uns geantwortet und das war damals der Manager von Matzen und Tomte tatsächlich.
Okay, lustig.
Und der hat dann gesagt, er würde uns gerne kennenlernen und hat uns dann, das war so krass, weil den ersten Managementvertrag, meine Eltern natürlich gar nichts damit zu tun.
Ey, das ist, ich finde es total faszinierend halt, ja. So wenn man selber jetzt mittlerweile in dieser Musikbranche halt seit 20 Jahren ist, ja. Aber wie Leute in dieses Geschäft kommen.
Ja, oder? voll. Und es war auch nur aus Eigeninitiative, ja, ne? Wir haben einfach alles gespielt, was ging. Dann haben wir halt
dieses Grand Hotel Van Cleef?
Nee, da waren wir. Nee, aber das hing so ein bisschen alles zusammen, mhm. Aber nicht, wir waren nicht bei Grand Hotel Van Cleef. Genau, und dann weiß ich noch, dass die zu uns nach Hause gekommen sind von dem Verlag und von dem Management und die haben sich mit meinen Eltern ins Wohnzimmer gesetzt und meine Eltern haben keine Ahnung vom Musikbusiness.
Du warst noch nicht 18.
Nein, ich war noch nicht 18. Die mussten das unterschreiben.
Ach du Scheiße. Ja. Aber die haben euch sofort gesigned.
Die so haben quasi. Uns gesigned, genau. Und dann haben die uns auch ermöglicht, dass wir ins Studio gehen können, Sachen aufnehmen können, bla bla bla, ein paar Konzertchen hier und da. Und dann haben die uns auch mal so ein paar Bändchen für Rock am Ring oder so klar gemacht, dass wir auch mal sehen, wie die Großen dann da spielen und so. Und irgendwann war, ich weiß gar nicht, ob ich so 18 oder 19 war, und dann hatte ich mit einem Schlag keine Lust mehr darauf, weil die dann auf einmal gesagt haben, ja, wir sollten doch mal anfangen, Songs zu schreiben, die ein bisschen radiotauglicher wären. Und ich war da halt komplett gegen. Ich war so, ey, dafür mache ich keine Musik. Ich will Musik machen, auf die ich Bock habe. Und wir waren relativ dagegen einfach. Und jetzt bin ich so, oh mein Gott, bitte spiel meine Songs im Radio. Aber früher war ich halt so, ich habe da keinen Bock drauf. Und ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf die Band irgendwie und muss auch.
Ja, aber es ist ja auch eine bescheuerte Ansage von irgendeinem Management. Ja. Ey, mach doch mal Musik.
Ich war aber auch in.
Werden kann, so,
schreib doch mal einen, der Pop, richtig viel Geld reinbringt.
Ja. Schreib doch mal so einen richtigen Hit.
So richtig, mach doch mal einen
Hit. Weißt du, sowas wie Girly Girly halt.
Ja, aber das ist dann auseinandergegangen und ich muss auch sagen, ich habe mich damals auch echt wie ein Arschloch verhalten. Ich habe mich auch bei keinem mehr gemeldet, ich bin dann nicht mehr zu den Proben gekommen und dann habe ich irgendwann beschlossen, also habe ich irgendwann in dieser Tankstelle gearbeitet, habe ich so ein Mädchen kennengelernt, die, mit der ich mich voll gut verstanden habe, die wurde dann meine beste Freundin und die ist dann irgendwie nach Berlin gezogen und ich war so, ich habe eh nichts zu tun. Ich habe meiner Mutter die ganze Zeit gesagt, ich hätte mich bei so einer Schule beworben, als damit ich eine Ausbildung mache als Mediengestalterin oder sowas und ich hatte tatsächlich die Bewerbung in meinem Auto mit mir rumgefahren die ganze Zeit, aber nie abgegeben, weil ich wusste, ich wollte das nicht und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wenn du nach Berlin ziehst, hier war auch nichts zu tun, ziehe ich halt auch nach Berlin. Und dann bin ich wirklich hier hingekommen.
Mit diesem Mädchen.
Ja, und dann haben wir gesagt, wir ziehen in eine WG. Also die hat schon hier gelebt und dann haben wir halt so nach Wohnungen gesucht. Dann habe ich im Callcenter angefangen für Europcar, diese Autovermietung.
Alter.
Und dann habe ich nebenbei noch eine schulische Ausbildung gemacht, um meine Eltern glücklich zu stellen. Aber,
was hast du gemacht?
Fremdsprachenkorrespondentin, ja.
Wieso, wo wusstest du das?
Das ist so,
glaube ich, das, was man macht.
Der klassische Elternruhigsteller.
Ja, das ist, glaube ich, so.
Wenn kaufmännische Ausbildung irgendwie, das kriegst du halt immer hin. Und es war halt auch so, ich war wirklich.
Nichts mehr einfällt dann. So.
Ich war die Hälfte der Ausbildung nur in dieser Schule, aber ich habe das halt gebraucht, weil ich
ein Studium. Ist die immer noch am Gleispark?
Nee, die war da am Checkpoint Charlie, war die Schule, wo ich ziehe. Aber das war so, ich konnte dann einen KfW-Studienkredit beantragen. Das heißt, ich hatte dann 300 Euro mehr im Monat und war so scheiß drauf, ich bezahle das irgendwann dann ab, wenn ich mal Geld habe.
Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Ja, genau. Dann hatte ich ja niemanden mehr, mit dem ich Musik machen konnte. Und ich kannte ja niemanden. Und dann, ich hatte von Richie, von meinem Gitarristen, der hat mir mal so eine alte Gitarre gegeben. Und dann habe ich mir halt Akustikgitarre spielen beigebracht, so wie es halt brauchte und habe angefangen Songs zu schreiben und dann habe ich durch
als Liedermacherin
wirklich angefangen.
Gibt's davon noch Sachen?
Bestimmt irgendwo, ja. Und dann weiß ich noch, dann habe ich halt irgendwann so ein paar Leute kennengelernt in Berlin, die das cool fanden, was ich gemacht habe und die dann irgendwen auch wieder kannten, der irgendjemand kennt und der irgendjemand kennt und dann saß ich irgendwann bei Moses Schneider im Studio. Und der hat mich dann.
Das ist aber schon top of the pop.
Ja, das war richtig krass. Und mir wurde damals so gesagt, Moses Schneider, wenn der aufnimmt und den Hörer von seinem Telefon neben das Telefon liegt, dann findet er es richtig gut und will nicht gestört werden. Und das hat er bei mir gemacht und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und der hat mich dann einfach in die Booth geschubst mit meiner Gitarre, kein Klick, kein Nichts, und hat gesagt, ja, spiel. Und ich so, okay. Dann habe ich meine erste EP aufgenommen und dann bin ich durch jede Bar, jedes irgendwas wieder getingelt und habe Shows gespielt. Und so
hat es dir immer Spaß gemacht.
Ja, es war auch anstrengend natürlich, aber ich liebe Musik. Ich liebe Musik machen und ich wollte unbedingt, dass das funktioniert. Und ich wusste, es gibt keinen anderen Weg, als dass ich irgendwie Musik mache in meinem Leben. Und dann musst du das halt alleine machen, auch wenn es irgendwie nicht das war, was ich mir vorgestellt habe, weil wenn du nicht mehr in einer Band spielst und dann auf einmal irgendwie mit so einem Instrument da stehst, was du so halb gut beherrschst und dich eigentlich auch, ich habe ja alles autodidaktisch nach Gefühl gemacht, auch das Singen und so, ich habe das ja nicht gelernt, sondern einfach nur gemacht, so. Und wenn du dann ganz alleine auf einer Bühne stehst und die Bühnen wurden dann ja auch immer größer und das Publikum auch immer größer, das war teilweise dann schon so, oh scheiße, Alter, ich kann mich auf niemanden verlassen, nur auf mich selber. Und wenn ich jetzt verkack, du denkst ja auch, jeder merkt das, ne? Jeder merkt, wenn du einen falschen Ton spielst, tut keiner. Aber ja, das waren die Anfänge.
Ja, was für ein wilder Ritt.
Ja, überhaupt. Total.
Ist ja unfassbar. Ja. Ich bin Fan, ich würde das gerne verfilmt sehen.
Ja, du kannst die Hauptrolle spielen.
Ich würde das alles gerne nachhören, die unterschiedlichen Stationen deines Lebens, ehrlich gesagt. Ich schicke
dir nochmal ein bisschen Mucke, ja.
Also wirklich.
Kommt das Punkige noch durch manchmal bei dir? Hast du noch manchmal so, ist das so, was man in seiner Teenagerzeit, was einen so geflasht hat, ist ja...
Ich würde sofort so eine Band gründen. Und ich habe tatsächlich vor 8 Jahren, habe ich nochmal eine Band gegründet mit 2 Freunden. Die auch in der Musikbranche gearbeitet haben. Die nannte sich Candy Cunt. Und da habe ich aber schon mein Pop-Ding gefahren. Ne? Und habe halt auch ich habe da gerade mein erstes Album auf Englisch aufgenommen, dieses Indie-Elektropop-mäßige, so das erste Mal auch mit Band live gespielt und so. Und dann habe ich diese Band gegründet und die Leute fanden uns irgendwie so cool. Und natürlich, weil wir auch so viele Leute kannten, haben die uns dann auf so Shows gebucht und wir waren dann mit Bad Religion auf Tour. Das war halt richtig verrückt. Und ich glaube, hätten wir das weitergemacht, dann hätte auch das krass funktionieren können. Aber auch da war es wieder, ja, viele Dinge passiert und dann...
Können wir Georg auf Lieder hören?
Ja.
Heißt er so?
Ja, Georg auf Lieder. Krasser Typ, wirklich, wirklich ein begnadeter Gitarrist.
Gibt es einen Song, den du uns anempfehlen würdest?
Marine heißt der Song und der heißt Mark Riccinessi, das war unsere Band und der Song geht über unsere Band und das war, als er mir den Song gezeigt hat, habe ich sofort geheult.
Oh Gott.
Ja.
Okay. Dann packen wir den auf die Playlist.
Ja. Der ist ein ganz toller Typ. Und Mark, der Schlagzeuger, der ist jetzt am Theater, der ist Schauspieler. Das ist echt krass. Irgendwie cool dann zu sehen, dass jeder irgendwie dann doch so seinen Weg gegangen ist.
Dass es nicht den einen gibt, der so, wir hätten es damals schaffen können. Ja. Jetzt bin ich immer noch in meiner Einzimmerwohnung wegen euch.
Wegen euch. Wegen euch. Ja, mich unten gehalten.
Alles, was werden können, Mann. Ja. Wir hätten doch ins Radio.
Ja.
Wenn du damals...
Themen der Woche.
Es gab diesen Prozess jetzt mit Afrika Bambaataa, der ist angeklagt wegen Child Trafficking.
Was?
Kindesmissbrauch. Und er hat anscheinend einen jungen Mann damals auch noch anderen Leuten angeboten. Naja, also die Vorwürfe gegen Afrika Bambaataa sind ja schon seit längerer Zeit im Raum, dass er jugendliche junge Männer missbraucht haben soll, damals in seiner Zulu Nation. Und es war auch immer komisch, dass Afrika Bambaataa war immer von so einer Leibgarde junger Männer umgeben, tatsächlich. Also Zeit seines Lebens, als er auch schon DJ war und auch dann halt als alternder DJ durch die Lande gezogen ist, hat er immer so jugendliche Begleiter gehabt. Aber gut, das ist jetzt kein Grund, irgendwie misstrauisch zu werden normalerweise. Aber jetzt melden sich halt nach längerer Zeit Männer, die zum damaligen Zeitpunkt halt 14, 15, 16 waren. Und das ist halt so ein typisches Machtgefälle, ja. Da gibt's halt so einen Leader, einen etwas älteren Typen, der halt auch irgendwie das Sagen hat und dem man gefallen möchte und der dann halt irgendwie so seine sexuellen Vorlieben an Schutzbefohlenen mehr oder weniger auslebt. Und das kommt jetzt nach und nach raus. Die Zulu Nation hat das immer wieder dementiert und will davon nichts wissen und redet von übler Nachrede. Aber das sind halt einfach die typischen Abwehrmechanismen. Ich denke, dass es jetzt, also je mehr Fälle auftauchen, desto wahrscheinlicher ist es halt auch, dass es nicht frei erfunden ist. Die Frage ist halt nur, welche Eliten haben den geschickt?
Damit er Hip-Hop gründet. Komplett.
So quasi.
Komplette Kultur, also, basiert auf.
In diesem Zusammenhang mit dieser ganzen Diskussion, die da in diesem Kosmos ja existiert, finde ich das natürlich schon auch ein bisschen, ist das natürlich weird. Aber es ist natürlich genau so, wie solche Machtkonstellationen und solche Machtgefälle oft funktionieren. Und Missbrauch hat viel mit Macht zu tun, also mit Machtausübung.
Total.
Ja, also das hat ja oft gar nichts unbedingt mit sexuellen Vorlieben an sich zu tun, sondern wirklich mit der Ausnutzung von Macht. Deshalb passiert ja ganz viel Missbrauch auch in den Familien. Hm. Ja, ich habe ein kleines Zitat erraten für eine Meldung von dieser Woche. Reiche Menschen haben es schwerer als Arme. Oh. Wer hat es gesagt? Aiken, Friedrich Merz, Ja Rule, Rainer Wirth, der von den Wirtschrauben oder doch Christian Lindner?
Oh.
Ich hätte jetzt gesagt Friedrich Merz.
Wäre natürlich sehr lustig. Ich würde mich irgendwie freuen, wenn es Elgin wäre.
Als Politiker kann man das nicht sagen. Ja, eigentlich nicht. Also, das kannst du, also ich glaube, dann verscherzt man sich's wirklich.
Aber es könnte eine Aussage von ihm schon sein. Also.
Das wird ja schon mal irgendwo hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, so ist nicht.
Ja, also ehrlich gesagt, also das, so als Arbeitgeber hat man es auch nicht leicht. Also reiche Menschen
als Vermieter.
Und wer war das noch? Aiken, Jarul.
Jarul, reiner Wirt, also der von dem Wirtschraum. 13. Ja, reichster Mann Deutschlands.
Vielleicht war es auch der Schraubenmann.
13. reichster Mann.
Wusstest du nicht?
Auf welchem Platz stehe ich wohl auf dieser Liste?
Das würde ich mir gerne in die Insta-Bio schreiben.
Geh nicht in die 100 Top 100, weil irgendwann mal fängt man an, in den Top 100 so wild rumzuwildern und dann wird einer nach dem anderen abgeschossen. Und dann möchte ich mal sehen, wie schnell die Leute die Top 100 verlassen wollen. Ich habe doch keine Kryptos, ich doch nicht.
Oh Mann, okay, ja, dann gehe ich mit Christian Lindner.
Christian Lindner?
Ja, scheiß drauf.
Aber ist auch Politiker, er hat doch eben gesagt, Politiker, ja, kannst du das nicht sagen.
Ich finde, also könnte man auch nicht, außer die eigene Partei hat eh nichts, keine ernsthaften Ansprüche auf die Wahl, FDP.
Spaßpartei.
Und Spaßpartei FDP. Und man will dann wenigstens noch so bei den Lobbyisten einen Stein im Brett haben. Ich glaube, das ist schon.
Ich habe letzte Woche ein Interview mit Martin Sonneborn geführt, übrigens.
Ah, wirklich?
War wirklich sehr schön.
War der im Bunker?
Nee, der war, wir haben es für Common gemacht. Mhm. Und ich war bei denen in der Parteizentrale und die haben tatsächlich, ich habe darüber erzählt, dass Stalin immer ein Licht brennen hat lassen im Kreml, damit er nachts arbeitet und Christian Lindner dieses Plakat hat, es gibt nie, gab es mehr zu tun, wie er da über diesen Büchertisch nachts die Akten wälzt, weil er halt so, und dann haben die wirklich ein Foto von Stalin genommen. Und da haben dann, wie er so arbeitet, auch so arbeitet und über Papieren sitzt, daneben steht, nie gab es mehr zu tun. Und diese FDP-Schrift, das ist sehr witzig gewesen.
Krass, ihr hattet beide den gleichen
Witz. Den gleichen Gedanken, so quasi. Getrennt voneinander. Das gibt es bestimmt von Hitler auch, wie er so über Papieren sitzt und nachts und so. Kriegspläne ausarbeitet.
Okay, wer war es jetzt? Jarul?
Aiken.
Nein, wirklich? Oh nein! Das war mein erster Impuls, war so, ey, das wäre so cool, wenn es Aiken gesagt hätte.
Okay. Und in welchem Zusammenhang hat das
TMC gemacht? Auf der Straße haben sie ihn abgepasst und er hat irgendwie über den Tod von irgendeinem Kumpel, der in irgendeiner Serie spielt, aber das sagt mir alles nichts. Ich bin ja popkulturell nicht so bewandert. Und der ist jetzt irgendwie gestorben und dann hat er, der Originalsatz ging irgendwie so,
ich weiß nicht,
suffer more than poor, the poor oder so.
Ja, gut, hast du mitbekommen, dass Attila Hildmanns Accounts gehackt wurden von Anonymous? Nein.
Wirklich?
Also angeblich Anonymous. Das wäre natürlich auch, das dachte ich mir so ein bisschen, das würde auch geil in die Verschwörung passen, dass er dann so selber so Sachen posten und so, ja, siehst du jetzt hier, die Linken wollen mich alle mundtot machen oder sowas. Aber das ist gab es so Postings in seiner Telegram-Gruppe, wo er dann so geschrieben hat, auch ein Samurai muss irgendwann mal das Schwert an den Nagel hängen und so. Und ich gebe auf, ich gebe mich geschlagen. Und jetzt kam so raus, dass sich Anonymous dazu bekannt hat.
Aber muss ein Samurai nicht irgendwann mal sein kleines Schwert in den Bauch stecken, statt an den Nagel hängen?
Harakiri, das wäre doch was. Das wäre doch mal interessant.
Aber war das Anonymous Deutschland? Weil es gibt ja so einen Anonymous Deutschland-Account, der ja auch so
Verschwörerkram postet.
Komisch,
ja, das ist alles. Das ist halt das
blöde Anonymous.
Sie sind ja alle anonym.
Man kann das irgendwie nicht so richtig nachverfolgen. Ich weiß nicht, wo folgst du den? Auf TikTok?
Nee.
Auf TikTok?
Nee, Anonymous folge ich tatsächlich überhaupt nicht. Das ist nicht so.
Weil auf TikTok gibt's so geile, da gibt's auch so richtig, richtig dunkle Spalten, ne? Das hat man nicht so auf dem Schirm, aber wenn man sich so mal eine Sache irgendwie anguckt, dann hat man auf einmal den ganzen Feed voll mit, ich komme aus der Zukunft, ich bin in die Vergangenheit gereist.
Oh mein Gott, den kriege ich auch immer ein.
Um ihn zu
diesen einen Typen, der immer sagt, er lebt im Jahr 2027 voll. Oder so.
Am 28. September wird die schlimmste Umweltkatastrophe der Welt jemals seit Anbeginn der Aufzeichnung.
Oder ich krieg auch, wenn ich bei sowas schaue, kriege ich ganz oft so Glitch in the System, so ob wir in einer Simulation leben und so angezeigt.
Und leben wir?
Ja, anscheinend schon.
Leben wir im Traum von jemandem?
Das wäre so krass. Das wäre so ein kranker Traum.
Das wäre echt ein kranker Traum. Und dann würde ich mir wünschen, dass er bei mir nochmal irgendwie ein bisschen reinguckt, was man noch improven
Gott
könnte.
Gott träumt vielleicht in den Genies und er schläft in den übrigen Menschen. Wer hat's gesagt? Adolf Hitler oder René?
Also Twitter hat immer von sich gedacht, dass er ein Genie ist.
Ich hab mal ein Hörbuch neulich gehört von Elizabeth Taylor oder so heißt die. Das ist die Autorin von Eat, Pray, Love auf jeden Fall. Die hat irgendwie so ein Buch übers Schreiben an sich geschrieben. Und da sagt sie so, dass ein ganz krasser Umbruch in der historischen Wahrnehmung von Künstlern war, so dass nach dem alten Griechenland, nach dem alten Rom, wo Leute immer gesagt haben, sie haben ein Genie, also sie haben einen Geist, der ihnen irgendwie den Zugang zu Kreativität ermöglicht, zu ich bin ein Genie, zu so, ne, der, das dann so durch so diese Ablehnung der Kirche und so, nein, wir sind jetzt hier alle, was ist Aufklärung, Französische Revolution, das alles übernatürlich ist erstmal kompletter Quatsch.
Ja, aber das
und
so, ist doch dann
der Künstler ist ja das Genie. Und ja, da, das damit hat so diese Rolle des Leidenden und sich selbst Zerstörenden, weil er unter diesem ganzen Druck nicht klarkommt, den Künstlers so herausgebildet und wird seitdem auch immer wieder reproduziert, weil er dann, sobald irgendwas poppt, sagen, Gott, bitte beehre uns noch einmal mit deiner Gabe und sowas und nicht sagen, ey, ja, der hatte einen guten Tag, weil mein Geist war irgendwie around. Ich hatte gerade eine gute Connection mit dem. Gute Connection. Und wenn ich mal verkacke, ja, mein Geist auch. Der Geist hat's verkackt. Kann ich doch nichts für, so.
Das ist aber auch gut, dass man immer jemand anderem dann die Schuld in die Schuhe schieben
voll,
kann.
Aber das macht einen ja locker.
Ich finde es eigentlich ganz schön, weil kreiert man ja besser. Dieser Gedanke, den Funken so quasi einzuschnappen. Mhm. Ja, also so quasi der Spark, der dann da so hochploppt, dass man den fängt. Und das ist halt dann.
Und dann sagt, du hilfst mir jetzt.
Naja, wie ist es denn bei dir? Ist. Also, ist es jeden Tag leicht, dass du jeden Tag auch denkst, ich bin ein gottverdammtes Genie
auf und heute schreibe ich. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen.
Oder ist es halt manchmal irgendwie so, hey, das vibet hier jetzt gerade aber sehr gut und jetzt fließt es auch.
Also in der Vergangenheit vor allem sehr destruktives Verhalten mir gegenüber, mir selbst gegenüber. Mhm. Also da war ich wirklich die leidende Künstlerin. Mir muss es immer schlecht gehen. Ich muss auf jeden Fall saufen und keine Ahnung, sonst kann ich nicht kreativ sein. Und jetzt bin ich so, oh, es ist so cool, sober zu sein. Ich liebe mein Leben. Alles ist eigentlich echt geil und es kommt einfach. Ich kann es nicht erklären. Ich höre was und dann kommt's aus mir raus, meistens.
Aber aus ihr, hast du gehört?
Ja, das ist der Geist dann.
Schon die selber.
Nein, das ist der Geist, der dann in mir schlummert. I don't know.
Aber das ist ja, ich finde das generell voll die, ich fand das voll die schöne Sichtweise, weil das ja eigentlich nur so ein kleiner Switch in der eigenen Wahrnehmung ist, der einen von so ganz viel Druck oder auch so selbstzerfleischender Kritik irgendwie oder ne, so Ansprüchen an sich selbst, denkst so, hä? Es bist nicht nur du, jetzt mach dich mal locker, so ist doch auch egal. Wenn eine Idee kommt und dann geht die wieder weg, ja, dann halt, hat die jetzt irgendwer anders, ist doch auch gut. Fand ich irgendwie einen süßen Blickwinkel. Ja. Und wie gesagt, so, das ist ja auch nicht gesund. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, so, weil bei mir war das so ein bisschen so, ich hatte irgendwie mit 18 in der Schule so Sachen ins Internet geladen und auf einmal hatte das voll die hohen Zahlen und ich war so, ah ja, krass, ja, ich bin ja, logisch, ich bin ja auch der Allerkrasseste. Und dann war ich erstmal eklig zu allen, so, natürlich nicht bewusst und nicht links, aber wer jetzt so rückblickend betrachtet,
niemand
dachte ich mir so,
gucken.
Nein, das natürlich nicht so, aber so im Verhältnis.
Ja, jetzt erinnere ich mich eher was.
Aber im Verhältnis daran, wie man sich heute so verhält, ist man schon so, ey, krass, ich, so, das war einfach zu früh, zu viel Bestätigung, die ich so auch auf mich genommen habe dann und gar nicht so war, ja, ich hatte da Glück oder einen guten Tag oder das war halt gerade der richtige Moment, sondern es war so, ja klar, ich bin ja auch voll gut, klar habe ich voll den guten Song geschrieben.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich irgendwie so stark depressiv war und selber auch gar nicht an mich selber geglaubt. Also ich hatte gar kein Selbstbewusstsein. Also ich habe das einfach gemacht, aber ich habe niemals mich als gut empfunden.
Okay. Und was dann immer, wenn du so Props von außen bekommen hast, war das dann eher so ein Ich?
Nee, das ist dann nett, das kann man auch annehmen, aber das kannst du checkst es halt nicht, dass du wirklich, also du bist in deiner Wahrnehmung so verschoben, dass du irgendwie denkst so, wenn du jetzt einmal was Gutes gemacht hast, das nächste Gute muss danach kommen, weil sonst bist du weniger wert, so ungefähr.
Mhm. Hattest du das Gefühl, dass du es nicht verdient hast?
Ja und nein, aber es war eher ein ich kann es nicht anders beschreiben, als ein destruktives Verhalten mir selber gegenüber, mich selber überhaupt nicht zu mögen. Also dieses, alle anderen sind eh besser als du und alle anderen sind auch krasser als du und sehen besser aus und können besser singen und das, was du machst, ey, sei froh, wenn es irgendwie Anklang findet, so ungefähr. Aber ich war nie jemand, der sich hingesetzt hat und war so, boah, ich bin so krass, Alter, mir kann keiner ans Bein pissen, nie, nee.
Ey, Glückwunsch.
Danke.
Also Glückwunsch zu den Depressionen.
Gerade so ein bisschen.
Nee, also das hat.
Sind immer die Falschen, die es sagen, oder?
Was, wieso?
Nee, so, solche Sachen sagen immer die Falschen.
Ja, das wäre.
Ich denke mir auch manchmal, es wäre, also wie machen manche Leute das, dass die rausgehen und denken so, sie sind so oberkrass, aber dabei können die nicht einen geraden Ton singen. Es wird, also ich würde mich halt, ja, könnte ich nicht. Aber das ist doch auch irgendwie was Schönes. Ich habe eine ganz andere Connection zu Musik und zu der Kunst, die ich verstehe, als Menschen, die das vielleicht jetzt kurzlebig machen und sowas. Und ich habe meine Geschichte, ich habe Sachen, auf die ich immer zurückgreifen kann. Das kann mir keiner nehmen. So. Und du kannst mich mit egal welchem Künstler in einen Raum setzen und ich schreibe dir einen guten Song. Und das weiß ich heute, ne? Aber deswegen denke ich trotzdem nicht, dass ich oberkrass bin. Ich kann immer noch so viel dazulernen.
Natürlich. Und so, irgendwann mal der auch Goldketten als Haare implantiert.
Und das habe ich ja auch gelesen. Und das weißt du, es gab doch vor kurzem jemanden, der sich da so einen riesenkrassen Diamanten...
Der wurde auch abgezogen. Der ist bei einem
Konzert. Der ist rausgefallen, oder nicht?
Der ist bei einem Festival in die Crowd gesprungen, ja, aber Fan hat ihn abgerissen.
Ja, aber er hat ihn zurückgegeben.
Aber er hat ihn abgerissen.
Aber es ist doch so sinnlos,
come on. Das sind Menschen im Spätkapitalismus, habe ich mir gedacht. Was machen Leute im Spätkapitalismus? Und dieser Typ hat sich die Goldketten, also mit so kleinen Haken, in der Kopfhaut irgendwie implantieren lassen.
Aber ganz kurz, glaubst du das?
Nee, das kann ich mir nicht
vorstellen. Ich glaube, das ist der Mythos darum, um seine Perücke einfach. Ich glaube, der hat einfach eine Perücke gemacht.
Ey, entweder so, das, wenn er das wirklich macht, dann ist er ja gestört.
Aber das ist doch so Body Modification am Ende des Tages. Oder? Nee, es gibt doch so Leute, die machen sich so Hooks, Sachen, irgendwas unter die Haut.
Ja, aber so eine Goldkette in Mexiko.
Also, da hast du schnell einen Scalp.
Ich glaube schon. Genau, da hast du ganz, ganz viel hässliche Wunden am Kopf.
Außerdem stell dir mal vor, du bist in der Dusche oder so, du willst dir irgendwie, du hast Ringe an und willst dir durchs Haar, durch dein Goldhaar, Goldkettenhaar fahren so und dann bleibst du hängen und dann.
Also insofern glaube ich schon auch, dass seine,
ich glaub,
seine
auch nicht,
Perücke.
Das. Ich habe mir das Profil von ihm reingezogen und habe dann so diesen Switch gesucht, wie er vorher aussah, weil man sieht ja sein Gesicht auch nicht mehr, weil die Ketten so bis zur Nase hängen. Das ist ganz absurd. Und vorher war er halt einfach so ein Typ. Und
jetzt ist er halt irgend so ein Typ mit Goldketten. So.
Also das irgendwie, ja.
Wenn man sonst nichts hat.
Gut, zwei Sachen habe ich noch. Pop Smokes Grab wurde geschändet und das Eminem Mural wurde auch getaggt.
Taggen ist Hip-Hop, das supporte ich, aber schänden ist nicht Hip-Hop.
Ja.
Bitte kein Afrika-Bambata-Joke jetzt. Okay,
Das Eminem-Mural ist sehr lustig geschändet worden. Und zwar kennt ihr diese, das ist so eine Kritzelei, einfach so ein kleiner Berg mit so einem Schnabel dran, so, was dann so aussieht wie ein Vogel. Ja?
Mhm.
Und das ist einfach mal so 21 Mal über dieses Gesicht.
Nein, wirklich. Aber nicht die aus Berlin.
Keine Ahnung.
Weil das gibt so eine Gang in Berlin, kennst du die? Die Birds, die so diese Dreiecksvögel mit dem Schnabel immer malen. Das wäre so krass, wenn die jetzt das
wenn Ende die nach Detroit,
das wäre extrem
Detroit gekommen. Ich fand diese Stellungnahme des Künstlers auch so herzerweichend, wie er dann geschrieben hat. Ich dachte, ich tue der Stadt Detroit etwas Gutes.
Ja. Wenn ich da ein überhaupt Bild nicht, von mir
hinstelle. Es wird da überhaupt nicht respektiert. Und dann war das halt einfach nur so ein Porträtfoto von Eminem, riesig groß. Und dann waren aber diese Birds drüber. Ich fand das also
ja, das sind nicht die Birds. Schade, das wär zu witzig. Aber okay, ja, ich habe es gesehen. Der Arme.
Dieser arme Street-Art-Künstler.
Aber das ist ja auch eine besprayte Wand gewesen. Jetzt weißt du, dass es eine Tupac-Statue gibt in Lemgo oder so. Das hat irgendwie
was? In Deutschland? Voll. In Lemgo?
In der Nähe von Bielefeld ist das, ne?
Ja. Also,
Lemgo oder in Bielefeld. Auf jeden Fall
Lemgo kenne ich nur vom
Handball. Hat Casper das mal gezeigt, hat mir irgendwie zu diesem Materia-Album so, hat er so gesagt, ey, wetten, das ist, also ich erzähle jetzt drei Fakten, einer von denen stimmt, gibt es, blablabla, bla, 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 oder eine Tupac-Statue im Zentrum von Bielefeld. Oder Lemgo, eins von beiden. Und dann hatte die echt, das gab's echt.
Gut.
Ah, und Casper hat ein neues Album angekündigt, wo wir schon bei Casper sind gerade.
Mit dem Cover mit den Bienen drauf,
ja,
wo er einen Bienenbart hatte.
Der wird ja abgeschleckt gerade. Und das kommt im Februar. Und die erste Single kommt heute um 18 Uhr. Also wenn wir das fertig aufgenommen... Sie ist jetzt es ist gerade 18 Uhr. Leute, wollen wir jetzt bitte die Casper-Single hören gleich?
Pack sie auf die Playlist.
Pack ich auf die Playlist, ja. Ungehörterweise. Vertrauenskredit.
Wir machen ein kleiner Service-Tweet am Rande. Ab heute kann man 2 Wochen lang bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr das Netz umsonst fahren,
schon
wenn
wieder.
Du ein Abo hast in irgendeinem öffentlichen Personennahverkehrsnetz.
Ah, was soll das begünstigen?
Keine Ahnung, du kannst mit deiner Monatsmarke aus Berlin in München fahren.
Aber kannst du auch nach München fahren damit?
Nee.
Ja, im öffentlichen Personennahverkehr.
Dauert ein bisschen dann wahrscheinlich.
In den Regionalzügen. Du kannst ja.
Boah, das wäre krass, immer so von C-Bereich zu C-Bereich, so weiter. Oh, kriegen wir das jetzt irgendwie nach Dresden hin? Ja, also, aber nee, okay. Cooler Service-Tweet, danke.
Das bitte. Ist doch
schön zu wissen.
Nicht wahr?
Oder?
Habt ihr so eine Monatsmarke?
Nee, für mich war auch dieses, man darf jetzt umsonst, man war so, ja, mache ich das die ganze Zeit, natürlich darf man das.
Du hast keine öffentlichen Verkehrsmittel, ich krieg da Panik.
Ehrlich?
Ja. Echt? Mhm. Ich kann nicht so, also ja, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann geht es schon, aber alleine ist es nicht mein Ding.
Wie kommst du dann durch die Welt? Mit dem Auto?
Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß?
Fahrrad ist Gangshit, das mag ich auch.
Ja, Fahrrad ist easy. Aber ich fahre auch viel Auto.
Aber weil es schon komische Situationen gab.
Ja, und auch, ich muss sagen, auch, das klingt jetzt so, man beschwert sich immer, aber als Frau in Berlin, egal was du anhast, du kannst auch einen Kartoffelsack anhaben und du wirst immer doof angequatscht oder keine Ahnung und so. Ich mag das einfach nicht. Ja. Und außerdem ist mir dann so, ist einfach nicht mein Ding. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, zu zweit oder so, dann mache ich das auch mal, auch sehr selten. Aber ich fahre wirklich lieber mit dem Fahrrad irgendwo hin, als dass ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinfahre. Da wird mir dann immer bewusst, wie verrückt viele Menschen einfach sind. Und das muss ich nicht, so damit muss ich mich nicht konfrontieren.
Ja, mein Freund, der ist immer nur S-Bahn und nie U-Bahn gefahren, weil er gesagt hat, ey, U-Bahn, so das ist so, ne, unter der Erde, da passieren nochmal ganz andere Sachen. Und so, dann mussten wir immer so richtig mit reinzerren. Und dann kam da halt, hast du halt diese Leute, die so Selbstgespräche richtig rumschreien und so. Und als ich damals von Dings. Und er so, siehst du, sowas passiert nie in der S-Bahn und so. Und jetzt lass uns wieder nach oben und das umsteigen. Ich bin halt, also ich fahre immer nur S-Bahn zu, U-Bahn zu dir, Steiger, weil wir so U-Bahn-mäßig so gut angebunden und straßenmäßig so geht so angebunden sind zueinander. Und deswegen habe ich heute eine Anzeige gesehen. Und zwar war da so ein schwarzer DJ, der so in die Kamera gerappt hat mit einem Mikrofon. Und die Werbung war bestens aufgelegt. Ja, wegen Auflegen gilt. Als DJ legst du nicht nur häufig auf, sondern auch drauf. Beim Equipment zum Beispiel. Deshalb werde ich bei Exchange meine Goldkette beleihen und sie mir nach meinem ersten Gig wiederholen. Ja. Da dachte ich mir, Leute, wie ekelhaft kann eine Werbung sein? Warum, mit wie viel Stereotypen wird da gespielt? Und was ist das für ein komisches Bild, was da vermittelt wird von, hey Mann, ich habe natürlich eine Goldkette, weil das ist mir wichtig, aber Equipment, naja, okay, dann verleihe ich kurz meine Goldkette und dann hole ich meinen DJ-Gig und mit der Gage hole ich mir dann die Goldkette zurück. Alles daran, das ist irgendwie so schäbig und ja.
Wer sitzt da in der Marketingabteilung und denkt sich, das ist eine geile Idee?
Das frage ich mich sehr oft. Ich glaube, Werber sind in so einem eigenen Kosmos.
Wer sitzt eigentlich in der Marketingabteilung?
Der CDU.
Ja. Das ist nämlich die Überleitung.
Die größte Frage von allen, ja. Das habe ich auch gesehen, diesen Ausschnitt.
Ich habe das gesehen und ich habe wirklich geschrien, weil mir das so unangenehm war.
Hast du mitbekommen, wovon wir reden?
Es gibt ein Format von der CDU bei CDU-TV, das heißt Home Sweet Germany.
Okay, klingt schon furchtbar. Dazu muss ich sagen, ich habe der SPD Berlin geschrieben, weil die ungefragt uns Post geschickt haben. Und ich die dann gefragt habe, ob die das überhaupt dürfen, an uns adressiert.
Und? Mit Namen?
Ja, mit Namen. Because I don't want it. Hab keine Antwort gekriegt.
Ich finde es sehr, sehr gut, dass du gegen die SPD bist.
Ich habe auch schon gewählt, muss ich sagen. Die CDU, nein,
Chef. Weil die einfach so ein geiles jugendliches Format machen. Unter anderem hat Armin Laschet auf seine Playlist Nie ohne mein Team
gepackt. Ach, come on.
Achso, das hast du gar nicht mitgekriegt.
Nein, was? Okay, das ist aber auch geil, dadurch, dass wir so, als hätten wir beide das Gleiche gesehen. Nee. Wir reden wahrscheinlich von ganz unterschiedlichen Sachen.
Erzähl genau.
Mal jetzt. Also es und gibt dieses Format, was passiert erstmal?
Also in diesem Format, das ist so aufgemacht wie ein Late-Night-Format.
Oh mein Gott. Okay.
Und da ist halt Tobi oder Fabian oder wie auch immer er heißt. Und die machen dann so komische Witze und dann ruft seine Marketingabteilung an und so weiter. Es ist wirklich unangenehm. Es hat genau 2653
Aufrufe. Und es geht eine halbe Stunde.
Richtig lang und da stellen sie dann auch noch irgendwie so Playlisten vor und dann hat Armin Laschet seine persönliche Playlist und da ist Nie ohne mein Team
hört drauf, einfach immer.
Weil die CDU alle zusammen. Ach, und das haben wir halt und mein Team. Fresse, und danach Alter, kommt da Helene Fischer ja. Und dann gibt's auch so was anderes. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr unangenehm. Und da stellt man sich auch die Frage, kann man da als Künstler was dagegen tun? Ich finde das ja schon sehr schön, dass du die SPD angeschrieben hast und gefragt hast, so ist es
darf
überhaupt?
Darf man das darf überhaupt? Man das überhaupt?
Und dann habe ich auf der Seite von 16 Bars, wo ich diese Meldung dann auch entdeckt habe, da wird dann auch Werbung für die AfD geschaltet.
Was?
Was?
Ja.
Und zwar Internet, aber normal.
Internet, aber normal. Rappen und nicht gendern.
Nein, wirklich jetzt.
Nein.
Und das wär so witzig, Alter.
Also, rappen, aber normal. Nee, pass auf, ich habe sogar fotografiert. Und da frage ich mich, ist das...
Ist das?
Etwas, nicht? Das ist die 16 Bars halt.
Okay, was, zoom mal rein. Was
in Deutschland aber normal steht da einfach.
Sie sind so.
Also, das ist ja random eingespielte Werbung, ja. Aber kannst du dich da dagegen verwahren als Website?
Ich würde es machen, auf jeden Fall versuchen das. Also.
Naja, also wahrscheinlich haben die ja so einen Werbebanner-Anbieter, der ihnen.
Aber dann muss Werbung man den kontaktieren.
Meine Freundin war ganz lang in der Werbung und ihr alter Creative Director hat eine neue Institution gegründet, die Webseiten darauf hinweist, wenn rechte Inhalte bei ihnen gespiegelt werden. Und das wusste überhaupt keiner. Aber du kannst dann dagegen vorgehen, wenn du das oder wenn du der Betreiber der Webseite bist, kannst du dagegen vorgehen. Ja, das gibt's tatsächlich.
Die Frage
ich weiß
ist,
ja nicht mal, wie die Seite heißt.
Kann man dagegen vorgehen, wenn die CDU-TV deinen Song auf ihre Playlist...
Du kannst es sicherlich entfernen lassen. Also ich würde es machen.
Rede nicht über mich. Ich habe, okay, dann hast du was anderes gesehen. Das klingt ja auch super cringy, aber ich habe ein Video gesehen, dieser Ausschnitt aus dieser Motivationsrede von The Wolf of Wall Street, wo Leonardo DiCaprio ja so sein ganzes 200-Mann-Büro so zusammenschreit und sagt, und jetzt gehen wir da raus und jetzt mischen wir die Börse auf und wir verkaufen den Leuten jeden Scheiß. Und das haben die einfach Originalton gelassen und deutsch aber untertitelt, weil CDU-Zielgruppe wahrscheinlich eh das nicht versteht, was da erzählt wird. Und haben das dann so untertitelt mit, ja jetzt für Olaf Scholz hat sich jetzt ausgeschlumpft und jetzt gehen wir da raus und ziehen die letzten zwei Wochen nochmal richtig durch. Wir sind die CDU, jawohl. Und so peinliche Sachen. Nee. Dass ich mir auch, wer hält denn das für eine gute Idee, sowas zu verbreiten und sich so öffentlich zu
machen? Das sind Menschen, die sich halt nicht mit dem Internet auskennen. Was, ja. Also
ey, aber diese Werbeagentur, die Home Sweet Germany produziert, die kennen sich ja offensichtlich aus. Die kennen sich ja offensichtlich auch mit Late Night Show aus. Und ich finde das wirklich absurd.
Wie das aussieht, oh Gott, oh Gott.
Und dann frage ich mich auch, wer ist in diesem Cast und hält es für eine gute Idee, da mitzumachen? Sind das auch CDU-Leute?
Ja, also das nehme ich mal an, weil sonst würde sich da niemand hinstellen.
Stimmt.
Also da muss das schon ein bisschen innere Leidensfähigkeit und Überzeugung mitbringen. Aber wer ist diese Werbeagentur, die diese Scheiße produziert? Wie viel Lebenszeit geht da schon wieder drauf? Und wie viele Leute... Und Bäume könnte man retten in dieser
auch.
Zeit.
Andererseits, vielleicht ist das auch so ein Inside-Job, weißt du, vielleicht so ein trojanisches Pferd, die lassen sich die CDU so von innen heraus zerlegen und machen einfach so peinliche Sachen, wie es geht.
Und dann kommt raus, es war Rezo.
Rezo hat die ganze Zeit gepitcht.
Olaf Scholz. Persönlich hat neben seinem Lieblingssong I Will Survive auch den
I Will Survive
nie ohne mein Team auf die Hip-Hop-Klassiker. Denn das ist seit Freitag sein und unser Motto. Armin Laschet höchstpersönlich hat neben seinem Lieblingssong I Will
Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht.
Ohne mein Team auf die Playlist.
Ey, ich finde das einfach, das ist Realsatire einfach.
Ja, ja. Es wird immer schwieriger für Satirik.
Ja, können wir ja die Instrumentalversion von Nie und mein Team jetzt aufspielen. Aber jetzt so oft habe ich gestanden, ich saß da. Ich so, so cringe.
Tut richtig weh, ne?
Meine Tochter saß hier und hat gelacht, damit. Weil schon allein, wenn ich natürlich das Wort cringe benutze, ist es schon wieder cringe. Nee. Genau so habe ich reagiert.
Und stell dir mal dann dieses doofe Gesicht von Armin Laschet vor. Der sieht sowieso schon so doof aus. Dann sagt er noch, das ist sein neues Motto.
Wie ohne mein Team.
Oh, Kokain
auf Toilette.
Zu zweit.
Zu zweit.
Ich finde das einfach alles. Weil man weiß nicht, ob man lachen oder heulen soll irgendwie, ne?
Ich rate Zitate. Ich rate Zitate, ich rate.
Ich hab ja letzte Woche von das war ja auch in der Sendung, uns ja Kira und Mukuba, das Album von Raf, Shakusa und Yoshimitsu empfohlen. Und ich habe jetzt Zitate nur davon. Und ihr müsst raten, wer von den drei das jeweils war. Die haben gesagt, die haben sich einfach immer im Studio getroffen. Dann war der erste Satz, und worauf hast du heute Lust? Und dann war die Antwort immer, Blödsinn. Dann haben die einfach Blödsinn geschrieben. Und ihr sagt mir jetzt, von wem ist die Zeile, die wie folgt lautet? Wenn ich Chair sage, meine ich nicht die Sängerin. Ich meine eher damit einen englischen Stuhl. Für Hater gibt's jetzt Geschenke dazu. Ich verdaue meine Fish and Chips und gebe dir meinen englischen Stuhl. Was ist los?
Okay, das ist...
Yoshimitsu, Raf Kamora oder Shakusa?
Ich sag Yoshimitsu.
Ich sag Shakusa.
Yoshimitsu ist komplett richtig. Nessie hat es mal wieder gerochen.
Den Stuhl gerochen.
Den englischen Stuhl.
Scheiße. Sie war dabei bei dieser Studio-Session. Sie hat einfach geschrien.
Ey, setz mich mit Yoshimitsu in einen Song. Ich mach dir ein Wortspiel über englische Stühle. Okay, das zweite Zitat lautet: Manchmal klingt es leider so, als würde ich mich beschweren. Manchmal könnte ich meinen Hund, den Bastard, würgen, wenn er nervt. Wenn ich abends wegfahre, muss er eben warten in der Wohnung. Aber später wird er sicher mit dem Schwanz wedeln. No homo. Yoshimitsu, Raf Kamora oder Shakusa?
Ich würde sagen Shakusa.
Ich sage Raf Kamora.
2-0 Nessie. So sieht's nämlich aus. Wir tragen viele.
Jetzt kommt so raus, ich habe das Album die ganze Zeit gehört.
Das gibt's auf keinen Streaming-Plattform. Das waren alles irgendwelche Singles über Agro TV YouTube-Channel, die ich hier rausgesucht habe. Aber ja, genau so ist es. Hast du aber, fällt dir das leicht, so eine Handschrift zu erkennen bei jemandem, wenn du selber so viele Songs schreibst und...
Aber da ist doch keine Handschrift zu
erkennen. Nee, da ist keine Handschrift. Also ich überlege jetzt nur, wer wirklich, das ist rein einfach nur raten, von wem würde ich das jetzt... Ja,
ganz erwarten. Ernsthaft, der englische Stuhl ist so eine Chakusa-Line.
Eigentlich schon, ja.
Ja, aber das, der Witz an der Sache und wie das Gedingste ist, ist schon Yoshimitsu, würde ich sagen. Also das merkt man schon. Das würde ich dann sagen, das kann ich dann vielleicht. Also ist natürlich auch auf gut Glück, aber ihm hätte ich es auch am meisten zugetraut, sowas zu schreiben.
Na gut. Du hast auf deinem Hals einen Kopf, gib den Kopf her. Aus den blonden Haaren mache ich mir einen Zopf wie Bibi Blocksberg.
Raf Kamora?
Muss ja sein. Oder du hast jetzt halt irgendein...
Muss es?
Oder Yoshimitsu.
Oder muss es nicht.
Aber ich würde sagen Raf Kamora.
Nee, ich würde sagen Chakusa.
Ist richtig, Steiger. 2-1. Nicht schlecht. Okay, ich habe leider nur noch eine vierte, das heißt, wir können dann,
das ist dann kann
bestenfalls einen Ausgleich geben. Nach drei Babalunden habe ich keinen blassen Dunst. Was ich mache, trotzdem klingt's für die meisten hier nach Kunst.
Raf Kamora.
Ja, da würde ich mich anschließen.
Das ist Yoshimitsu, Leute. Ihr denkt wirklich, ne? Ihr denkt wirklich, ich mache das so, dass ich von jedem einer nehmen muss. Macht nicht. 2-1 Nessie trotzdem. Hast du welche rausgesucht, Steiger?
Ich habe einen Brief zugeschickt bekommen. Einen Brief Leipziger aus dem Leipziger Süden.
Ja, stimmt.
Hast du gehört? Und der hat aber auch noch ein kleines Rätsel mitgeschickt. Hallo ihr zwei, bleibe euch natürlich gewogen, hatte nur keine Zeit, was zu schicken, jetzt aber wieder, deshalb an bei die Aufnahme und unten 4 Lines. Möchte anmerken, dass mir Graffiti in eurer Sendung ein bisschen zu kurz kommt.
Sorry. Haben wir heute über das Memorial von Eminem geredet?
Wir können ja auch so ein paar Sprühdosengeräusche in Zukunft so.
Der Sprayer der Woche. Wer war für dich der Sprayer der Woche, Steiger? Der hat abgerissen gerade.
Jetzt, in der letzten Woche?
Aber hast du jemanden, von dem du dir denkst, Alter, egal wo ich in Berlin bin, der ist überall gewesen schon. Ich habe das gerade mit so einem, der heißt Clit, C-L-I-T.
Ja.
Der ist stupid überall.
Ja.
Das ist wirklich.
Selbst ich habe das schon gelesen.
So.
Ja. Der ist auch auf einem FDP, auf einem grünen Wahlplakat ist der sogar drauf.
Echt?
Geil. Ja, und zwar haben die so eine Art Comic-Stadtlandschaft gemacht, irgendwie so, wo sie sich so vorstellen, wie man in Berlin halt zusammenlebt, so mit Regenbogenflagge und alle küssen sich und Männer gehen mit ihren Babys und dann ist im Hintergrund ist so ein Graffiti-Clit steht
drauf. Einfach das integriert.
Fand ich ganz witzig.
Das ist ja in der Werbung.
Hab ich mal erzählt, dass ich in China einen Birkenstockladen gesehen habe, wo eine Frau davor steht vor einem Flair-Tag?
Nein, wirklich. Ja,
eine Birkenstock-Werbung mit Flair-Tag. Krass. Das ist echt wirklich geil. Das habe ich sogar fotografiert.
Hat Flair dich verklagt?
Nee.
Boah.
Aber vielleicht weiß er das gar nicht. Vielleicht weiß er das gar nicht, dass er in der Werbung auftaucht.
Ja, also ich würde es mal... Gibt sicherlich noch was zu holen.
Mit einstweiliger Verfügung und so kennt das sich ja aus. Aber LCCN wird jetzt wieder aufgelegt. Also anscheinend haben sie sich da geeinigt.
Ich habe keine Ahnung, was da los ist.
Ich weiß es auch nicht. Ist auch egal.
Die machen das schon.
Okay, also. Also, wer ist der Sprüher forever? Yeah. Naja, also Berlin Kids ist natürlich überall immer noch. Also so, das fällt mir halt am meisten auf, weil ich denke mir immer nur Arbeit, 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 geil. Sehr kann man übermalen. Den Post-Tower, ach, da könnte ich da so 3 Tage, wie viel könnte man dafür verlangen? Geil. Mhm. Ich habe als Industriekletter jetzt gerade ein Angebot, ich soll eine Skulptur auf die Heiligkreuzkirche machen. Und das Lustige ist, diese Bildhauer haben diese Skulptur schon fast fertig, aber keiner hat sich das vorher angeguckt, wie man die Skulptur da hochbringt und wie man sie dort oben befestigt. Das ist so quasi meine Aufgabe. Jetzt telefoniere ich mit dem Architekten, aber keiner hat mehr Pläne. Diese Kirche ist halt, was weiß ich, irgendwann mal gebaut worden. Dieses Kreuz ist in den 50er Jahren mit englischen Helikoptern draufgeflogen worden. Keiner kann mir sagen, ob dieses Kreuz stabil ist, ob man sich da dranhängen kann oder nicht.
Ausprobieren. Ey,
ist ja witzig. Genau.
Trial and Error.
Ja. Einfach mal drum rumlegen, so ein Seil, und dann ziehen. Und mal, wenn es runterkommt, okay, kommt es runter.
Oder? So, wo warst du eigentlich bei dem Brief?
4 Lines in dem Spiel, eines real. Es geht um Act One, Berliner Urgestein, der schon gemullert hat, als Steiger gerade Abi machte. Sein Album Fat Cap Rap ist unglaublich gut dazu geeignet, jugendliche Künstler und Künstlerinnen dazu zu verleiten, ein bisschen Farbe in das urbane Grau zu bringen. Ich bin ein Writer, weiß, wie es heißt, zu scheitern, ohne Outline abzubotten, weil die Polizei kam. Oder ich bin ein Writer, weiß, wie es heißt, zu scheitern, ohne Fotos einzuschlafen, weil ich zu viel high war. Hey, gemeint sind natürlich Fotos von bemalten Zügen. Ich bin ein Writer, weiß, was es heißt zu scheitern, auf Suff geballert werden, weil Drecks Polizei kam. Oder ich bin ein Writer, der im Zug immer wieder scheitert, unfertig abmachen, weil der Backjump schlecht getimed war.
Ah. Ich glaube, es ist mit den mit Outlines, ohne Outlines abhauen müssen, weil Polizei kam.
Ja, das hätte ich auch gesagt.
Er hat übrigens noch Begriffserklärungen gemacht. Mullern heißt Graffiti malen. Outline, konturgebende Linie eines Pieces. Quasi die Umrandung. Botten, sich mehr oder weniger geordnet zurückziehen, weglaufen, fliehen. Meist vor der Polizei. Sie, Paschanin, Shababs Botten. Geballert, erwischt, meist von der Polizei festgenommen. Abmachen, siehe Botten, eher in Ostdeutschland verwendet. Backjump, unter dem laufenden Fahrbetrieb ein öffentliches Verkehrsmittel, meist Züge während eines Haltes von hinten in der Intention ungesehen zu bleiben bemalen. Soweit, ja. So gut. Gehabt euch wohl, Baldwin. Ja.
Ja.
So.
War es die richtige? Oder hat er das nicht dazu geschrieben?
Richtig ist die erste Line, ohne Outline abzubotten, weil die Polizei kam. Habt ihr so. Die gesagt?
Ja, haben wir.
Na, ihr wisst auch Bescheid. Bild
auf Akte One, siehst du? Ja.
Grüße und Respekt an Akte an dieser Stelle. Übrigens auch irgendwann mal dann in die Rockmusik abgewandert. Also krass. Der hat die umgedrehte Entwicklung zu dir gemacht.
Ja, aber dazu muss ich ja sagen, ich bin ja immer nur in diesem, also ich lande ja immer wieder nur in dem Genre durch die Menschen, die mit mir Musik machen oder die ich auf irgendwelche Tracks hole. Aber eigentlich ich bin ja keine Rapperin.
Ey, darf ich dich eine Sache fragen?
Oh, jetzt kommt's.
Ja, wirklich, was ich mich da wirklich ein bisschen gefragt habe bei den Hooks, die du da singst. Mhm. Hast du die geschrieben oder hast du die mit den Leuten zusammengeschrieben? Weil
die nein, die schreibe ich.
Liegt dir diese Lebenswelt dieser Rapper? Weil diese Erzählung, die sie da haben, also die haben ja schon auch eine spezielle Sicht auf die Welt.
Ja, oder? Und du darfst aber nicht vergessen, dass ich die Hooks zuerst schreibe und dann kommt der Rest des Songs. Also was die dann damit machen und da drum herum erzählen.
Also du hast alle diese Features, habt ihr zusammen entwickelt?
Also bei zum Beispiel mit dem Deine Mutter mit Savas, da habe ich die Hook einfach gefreestylt. Da war ich so krass unter Druck. Hat Abbas dann zu mir gesagt, komm Nessie, jetzt, wir haben ja noch diesen einen Beat, mach jetzt mal. Und dann habe ich diese roughe Geschichte einfach gefreestylt.
Was ich da nicht verstehe ist, das ist ja so ein Steh-auf-Song eigentlich so. Wer ist jetzt deine Mutter? Ist das dann auch gleichzeitig eine Beschimpfung? Dreht sich das eigentlich um?
Aber das ist die Erklärung eigentlich schon. Wenn sie sagt, sie macht zuerst die Hook und dann wird der Rest rumgeschrieben, dann obliegt es ja dem Rapper daraus, ein Konzept zu machen oder halt nicht. Wir haben uns
natürlich im Voraus, unterhältst du dich ein bisschen so darum, was ist der Vibe, worum soll es gehen, ungefähr, bla bla. Ja. Und dann gab es diese eine Unterhaltung und dann habe ich gesagt, ey, deine Mutter hat es mal gewusst, dass dir wird nichts mehr.
Das war aber auch etwas, was du aus deiner Biografie mitgenommen hast, oder?
Ja, nein. Nee.
Also, weil der Song erzählt ja eigentlich die Geschichte, dass man die ganze Zeit Widerstand genau. erfahren hat, ja, und dass es ja, einem natürlich egal ist und sich darüber...
Genau, also das passt schon, aber es wäre jetzt nicht primär, also ich habe natürlich Widerstand erfahren, aber jetzt nicht so in einem Rap-Kontext, dass meine Street-Credibility nicht gestimmt hätte oder dass mich Leute gedisst hätten oder keine, also natürlich nicht auf diese Art und Weise, aber auf eine andere Art und Weise. Und deswegen, finde ich, hat es schon wieder gut gepasst. Also, weil ich die Geschichte auch sehr schön fand, die dann Savas darauf erzählt hat, natürlich, ne? Mhm. Und das ist dann mit den anderen Songs weitergegangen.
Aber ist es dann gleichzeitig auch wiederum eine Beschimpfung an die anderen Kollegen?
Weil nein, nein. So würde ich es nicht sehen. Aber so würde ich es nicht sehen. Es ist eher so dieses, was, weil er sagt ja auch, ich höre sie reden. Also dass die Leute sagen so, ja, aus dir wird eh nichts mehr. So,
genau,
ne?
Das habe ich schon verstanden. Aber gleichzeitig hatte ich dann auch den Eindruck, der hat so noch eine zweite komische Ebene, dass man es den anderen auch nochmal als Vorwurf zurückgibt, so quasi.
Also jeder kann ja, das Schöne an Musik ist, du kannst ja einen Song hören und das für dich so interpretieren, wie du das fühlst. Das finde ich auch so schön.
Ich denke nicht so viel nach, okay. Songs,
weißt du. Aber also für mich primär war das jetzt kein Grund.
Okay, nee, so. Das wollte ich nur wissen, weil das so ein bisschen sich so komisch gespiegelt hat.
Also das war jetzt nicht der Hintergrund da bei diesem Song. Und bei Dicker Was war es halt eben auch kurzes Gespräch vorher und dann, ne, hier... Ich meistens, entweder mir kommt sofort eine Idee und ich freestyle diese Idee roh, oder ich singe in Fantasiesprache Wörter, die phonetisch auch gut klingen, und schreibe dann
Mumble Rap.
Ja, Mumble Rap. Und dann bei dem Prinz Pi-Song zum Beispiel, da habe ich das nur gesungen, das habe ich gar nicht geschrieben. Da hat mich Friedrich gefragt, ob ich das singen möchte. Und ich fand den Song natürlich super toll, weil ich eben auch die Geschichte kenne, seine Frau kenne, weil ich mit den beiden halt auch mein persönliches Glück verbinde. Und dann habe ich das gemacht. Und bei den anderen Songs,
die jetzt... Das ist auch wirklich eine schöne Geschichte, muss man sagen.
Ja, so. Ja. Ich habe sie immer vorhin erzählt, dass du noch nicht da warst.
Immer nur One-Night-Stands.
Ja.
Ja. Ja, ist gut. Das ist eine gute Geschichte zur Zeit.
Und was viele Leute dann nicht verstanden haben, war, dass zum Beispiel die anderen Songs, die danach von mir rauskamen, wo Feature drauf waren, also wie jetzt zum Beispiel Bessere Fehler, wo auch ein Savage wieder drauf war, oder jetzt Perspektive mit Sierra Kidd, das waren alles fertige Songs, das sind meine Songs, die ich fertig geschrieben habe und dann gesagt habe, hey, es wäre cool, wenn ihr auf diesen Song aufsteigt. Also da war es quasi andersrum, dass ich nicht für jemanden einfach was geschrieben habe und gesagt habe, okay, ey, hier, das soll ungefähr das Thema sein, ich schreibe die Hook dazu, sondern das sind meine persönlichen Songs, das sind eben dann meine Geschichten, die ich erzähle.
Cool.
Ja.
Bei Dicker Was habe ich mich nämlich gefragt, das ist ja eigentlich eher so etwas, was man so als Rapper halt zu hören bekommt, oder? So diese Geschichte, ey, früher war es cool, aber jetzt denkst du, bist ein Star.
Weißt du, wie das internationale Künstler nennen in Deutschland, weil das ist sehr deutsch zu sagen, ey, früher, also du machst schon coole Mucke, und das wird mir auch ganz oft gesagt, ja, ey, also du hast eine echt krasse Stimme, aber ich fand einfach auf dem ersten Savage-Song warst du viel krasser als alles das, was du jetzt machst. Und ich
denk mir so, sag mal Mauli, ey.
Ja, und das ist aber sehr deutsch, und das internationale Künstler nennen das the German backhanded comment. Das heißt, die sagen erstmal, ey, du bist voll krass und es war voll das gute Konzert, aber ganz ehrlich, wäre geiler, wenn du wieder wie früher sein würdest. Hä?
Krass, das ist witzig, dass das so ein Phänomen
ist. Es ist sehr deutsch. Und das ist auch sehr so, ich merke das zum Beispiel auf TikTok krass. Die Leute, wenn du in deren Kosmos noch nicht stattfindest.
TikTok Deutschland.
Ja, TikTok Deutschland. Ich habe da einen blauen Haken schon sehr früh bekommen. Und dann haben die Leute gesagt, hä, warum hast denn du einen blauen Haken? Hey, weil ich seit, keine Ahnung, 15 Jahren Musik mache. Und weil ich vielleicht auch schon, keine Ahnung, über 200-300 Millionen Streams mit Songs generiert habe, die ich geschrieben habe oder woran ich mitgewirkt habe. Ein Nummer-1-Album mitgeschrieben, ich habe eine goldene Schallplatte. Also so, ich habe schon eine Berechtigung, dass ich einen scheiß blauen Haken habe. Aber die Leute, sobald du nicht in diesem Kosmos stattfindest, sagen so, deine Frisur ist ja voll scheiße, was machst du? Wer kennt dich denn? Keiner kennt dich und deine Stimme ist auch scheiße. Ja, okay.
Aber früher war es geiler.
Früher war es geiler.
Deine Frisur noch ganz anders.
Ja, da war meine Frisur noch mehr scheiße, als sie jetzt ist. Oh, ja. Ey, das Internet.
Gut, dann spielen wir jetzt mal Prinz Pi featuring Nessie. Nur bei dir, glaube ich.
Immer nur zu dir. Ja,
sag ich doch.
Soll ich euch noch was Lustiges kurz erzählen?
Bitte.
Ich benutze wirklich jetzt die dümmsten Wege, um auf TikTok meine Musik zu bewerben, weil ich es einfach nicht verstehe. Und dann habe ich so eine Story gemacht mit einem Lifehack, wie man Liebesbriefe, gelbe Briefe von der Polizei nicht mehr bekommen kann. Und zwar habe ich dann gesagt, ja, und dann nehmt ihr halt diesen Brief, kennt ihr das? So Liebesbriefe, ich habe ganz oft nicht die Zeit dazu, die zu beantworten. Und dann als erstes, um eure Perspektive zu ändern, geht ihr auf Spotify, sucht den Song Perspektive, bla bla bla. Und dann geht ihr los zu eurem Briefkasten, nehmt den Brief und steckt den einfach wieder rein und macht den Deckel zu. Und dann hat die Polizei Berlin mir geschrieben,
oh Gott.
Wir machen bessere Fehler, aber unsere Briefe wollen einfach immer nur zu dir. Also die haben sich dann tatsächlich mit meiner Musik
Welche Werbeagentur-Fuzzi sitzen bei
wirklich, also ich habe mich...
Am Twitter-Account.
Ich habe dann gesagt, ey, wenn ihr einen Song braucht, sagt mir Bescheid. Nein, ja. Nein, um Gottes Willen. Bitte, calm down.
Das Gesicht zerfällt gerade.
Nie ohne mein Team.
Nie ohne mein Team, bitte.
Mein Team ist blau, nie ohne mein Team.
Nein, um Gottes Willen. Also nein, aber ich fand
das... Ah, Perspektive ist aber auch noch ein heißer Song. Auch ein heißer Kandidat.
Oh, bitte nicht. Bring die nicht auf irgendwelche Ideen.
Okay, schön. Ich möchte noch von Yael Besser spät als nie raufpacken. Habt ihr den zufällig jetzt hier mit offizieller Empfehlung an euch beide? Das hat so ein ganz langes Intro. Und man denkt erstmal so, okay, was ist das so? Childish Gambino vielleicht? Was ist denn mein Release-Reiter? Ja, das ist Tyler, the Creator vielleicht? Auf einmal kommt Yael reingesteppt und man denkt sich, unser Girl Yael macht jetzt so richtige, richtige Musik? Mega. Also Lieblingssong, der in letzter Zeit so rausgekommen ist.
Hör ich mir an.
Kannst du Mauli fragen?
Also, erste Frage ist, dürfen zu unserer Live-Show im Cassiopeia auch Hündchen?
Hä, ja, oder? Aber ja, die müssten so Ohrenschützer eigentlich haben, die Hündchen.
Wir machen ja nur Dings.
Wir machen ja eine Radios.
Ach so, ja, okay, dann klar. Dann sollten ja doch voll. Hunde erlaubt sein. Also ich entscheide das jetzt für euch mit.
Ja, okay, mach das mal bitte. Danke.
Also, außer Chakusas Hund. Der muss zu Hause warten.
Mit dem Schwanzwedel.
Ja.
Die zweite Frage, die ich habe... Auch so im Zuge dieser Pop-Smoke-Gedenkalben, die da jetzt rausgekommen sind. Wenn ihr zu früh gehen müsstet. Ja?
Soll man eure Demos noch verkloppen?
Genau.
Auf posthumen Alben?
Ja.
Genau. Dürfte man eure unreleaseden Sachen veröffentlichen? Weil neulich habe ich ja irgendwann mal, hast du das, glaube ich,
vorhin? Ja, Anderson Park hat sich so ein Tattoo gemacht mit, ey, bringt meine Demos nicht raus.
Genau, gibt einen Grund, warum ich meine Demos nicht rausbringe. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, wenn man jetzt so durch meine Bücherkisten durchgehen würde und so weiter. Und ich fände es schon natürlich sehr romantisch, so eine romantische Vorstellung, dass jemand so durch meine Skizzen geht und sagt,
das ist so krass, was der einfach aufpasst. Er ist so ein krasser Typ, wow.
18.
Und das hat er nicht rausgebracht.
Und das hat er nicht
Was ist in seinem Kopf vorgegangen? Warum hat er das nicht veröffentlicht?
Genau. Ja. Was für ein Genie der Typ hatte.
Hatte.
Was für ein Genie den umgeben hat, so.
Also ich sehe das sehr so zwiegespalten irgendwie. Ich denke mir einerseits, ne, natürlich so gibt's schon Gründe, warum man Sachen nicht rausbringt und so. Und manche Sachen sind einem einfach vor sich selbst so unangenehm, dass man gar nicht möchte, dass das irgendwer sieht. Andererseits, kannst du nichts machen. Andererseits denke ich mir auch so manchmal, ich habe super viele Songs rumliegen, die nur so 12 Zeilen haben, von denen ich mir so denke, den muss ich irgendwann fertig machen. Andererseits, vielleicht ist der fertig. Vielleicht aber sind 12 Zeilen alles, was der...
Aber es wäre so schön, wenn so ein anderer dann fertig macht, der das dann für dich so sortiert und ordnet, voll, weil du selber das nicht schaffst.
Ja.
Also bei mir dürfte man das. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Songs, auch die nicht released sind, die ich mir dann aber nach längerem Abstand auch wieder anhöre und mir denke, so scheiße ist das gar nicht. Und ich glaube, man selber ist oft zu nah dran, um das auch bewerten zu können, dass was gut ist oder nicht. Deswegen, ey, eigentlich soll man, das machen doch die ganzen Leute, releasen doch wie wild. Dann los, raus damit. Ja.
In diesem Sinne.
Hey Nessie, vielen herzlichen Dank.
Dass ich da sein durfte.
Wirklich, wirklich
wild.
Sehr, sehr, wirklich? Sehr, sehr schön. Und ich hoffe, wir sind die erste Sendung, die mal deine gesamte Story so in der gesamten Länge auch
auch gebracht hat.
Die gesamte Länge ist ja auch Quatsch. So. Da gab es noch hunderte und tausende Geschichten.
Ich könnte mich ja irgendwann einfach nochmal einladen, dann erzähle ich den Rest. Aber ja, also ich glaube, so viel und so ausführlich habe ich darüber ja noch nicht so krass gesprochen.
Ja, danke dafür.
Ey, danke euch. Spaß gemacht. Man muss ja nur die richtigen Fragen stellen, ne?
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
Moin ihr zwei, dann halt auf Hektik. Heute in chronologischer Reihenfolge Marx, Rap, Rassismus und Solidarität. Ich fange mal mit einem Dead Press Zitat an. Know your enemy, know yourself, that's the politics. Doch wer ist das Yourself bzw. das Wir, von dem ich hier sprechen will? Kurze Antwort. Die verächtlich gemachten, die Überflüssigen, die Ausgegrenzten und die sich Verweigernden. Dazu ein kleiner marxistischer Exkurs. Marx schreibt im 18. Brumaire des Louis Bonaparte über das sogenannte Lumpenproletariat. Sie sind, Zitat, Wüstlinge mit zweideutigen Subsistenzmitteln und zweideutiger Herkunft, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, Gauner, Gaukler, Diebe, Literaten, Orgeldreher. Kurz, die ganze unbestimmte Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zu Marx Lebzeiten hatte diese Bevölkerungsschicht, abgesehen vielleicht vom Orgeldreher oder dem Literaten, vermutlich nicht den besten Zugang zu den kulturellen Produktionsmitteln der Gesellschaft. Für die Gauner, Gaukler, Diebe und Dealer, die Marx vergessen hat, sieht das heute schon viel besser aus. Der kulturelle Einfluss der verächtlich gemachten Schichten ist heute nicht mehr zu leugnen. Und das Produkt kennt ihr tausendmal besser als ich. Und ich möchte euch dazu beglückwünschen, dass ihr und andere Brücken baut zwischen den Menschen und die Macht des Hip-Hop bzw. Rap in einen guten Dienst stellt. Doch auch in einer Zeit, in der Haftbefehl die deutschen Charts anführt und ein Großteil der Jugendlichen die besagten kulturellen Produkte konsumieren, können wir die feindliche Einstellung eines bedeutenden Teils der deutschen Gesellschaft gegen Menschen feststellen, denen Rassismus und Klassismus entgegengebracht wird. Die Attentate des NSU, Hanau, Halle, der Wiedereinzug der AfD in den Bundestag, die verweigerte Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan. Das ist die deutsche Realität. Wieso dürfen eigentlich so viele Menschen, die seit Ewigkeiten hier leben und zur Schule gegangen sind, in ein paar Tagen nicht über den neuen Bundestag mitbestimmen? Die Antwort bzw. das Problem heißt Rassismus. Wer sich nun praktisch gegen die krassesten Auswüchse dieser menschenverachtenden Ideologie und dem Wiedererstarken des Faschismus stellt, wird zur Zielscheibe der sogenannten Sicherheitsbehörden. Letzten Mittwoch war Prozessbeginn gegen 4 AntifaschistInnen in Dresden, unter ihnen auch Lina. Das nur am Rande, leider keine Zeit, die ganze Geschichte hier wiederzugeben. Hier möchte ich nur argumentieren, dass es Zeit ist, dass diejenigen zusammenstehen, die ein Leben ohne Unterdrückung suchen. Dazu ist es wichtig, einander würdevoll und ohne das rassistisch-patriarchale Gift dieser Gesellschaft zu begegnen. Subkulturen, egal ob Hip-Hop, Fußball, Punk oder K-Pop, können Orte sein, an denen wir uns zusammenfinden. Und Hip-Hop ist dafür quasi vorbestimmt, denn Hip-Hop hat das fünfte Element, Street Knowledge. Es ist so wichtig, die Leute auf und in den Straßen seines Viertels zu kennen. Es ist wichtig, miteinander zu reden und rauszufinden, was gut ist und was schlecht ist für den Kiez. Eine starke Community kann extrem viel abfangen und noch mehr erreichen. Natürlich ist das Wir, von dem ich gesprochen habe, erstmal nur eine schöne Vorstellung. Ganz ähnlich wie die Einheit der Arbeiterklasse. Kommunisten wissen, wovon ich rede. Doch damit die Vorstellung Realität wird, ist es erstmal notwendig, ins gemeinsame Gespräch auf Augenhöhe zu kommen. Mit einem solidarischen Gruß, voll radikaler Zärtlichkeit, euer Balduin aus dem Leipziger Süden. PS, Free Lina. Oder, um es mit Hannibal zu sagen, Fick Polizei und Fick, was der Richter sagt.